Was ist deine Lieblingsfigur bei Strange New Worlds bisher?
Oh, das, oh. Aber finde ich gar nicht so einfach. Finde ich gar nicht so einfach, weil die machen echt einen ganz guten Job, hier so im Character Building. Und also ich mag Uhura echt gerne. Ich mag Nahn auch irgendwie.
Bei Uhura sehr,
Lan,
sehr.
nicht Nahn, Nahn ist das Brot.
Nahn ist das Brot und die
Nahn.
ehemalige Sicherheitsoffizierin, die jetzt auf der Discovery ist. Uhura, das ist ein sehr, sehr guter Move, die einfach mal durch die unterschiedlichen Abteilungen zu schicken. Ne?
Voll,
Das hat die
ja.
immer wieder mit irgendwem anders zu tun. Das ist sehr, sehr schlau.
Es gibt auf jeden Fall viel Uhura Screentime, das können wir mal festhalten, ja.
Ja, definitiv.
Ich mag auch Pike irgendwie. Ich mag Pike vielleicht noch lieber als auf der Discovery hier. Diesen Community Pike.
Den Community Pike.
Ja.
Ja, und Pikes Haare werden immer schöner. Das muss man schon
Ja.
sagen.
Das ist schon allerdings.
Ich habe niemals jemanden erlebt, dessen Haare immer mit dem Alter noch schöner werden.
Aber
Wirklich.
es liegt am Styling, oder? Er hat also die perfekte Welle.
Er hat die. Ja, und sie werden auch immer grauer. Ich finde, bei Discovery waren sie ja noch so ein bisschen blond-braun
Ja,
irgendwie.
ja.
Und jetzt sind sie wirklich grau, aber er sieht, ach, boah, unglaublich. Was für ein schöner Mann.
Was ein schöner Mann, ja.
Was für ein schöner Mann. Ja, jetzt
Ja,
ist die
muss man,
Frage.
kann man noch mal sagen. Aber das, also da eine Auswahl jetzt zu treffen, finde ich gar nicht so einfach, ehrlich gesagt.
Benga?
Benga, ja, der ist schon eine interessante Figur, aber ich glaube, es ist jetzt nicht mein Lieblingscharakter.
Hammer?
Ist eine interessante Figur, aber es ist, glaube ich, nicht mein Lieblingscharakter.
Kommt auch nicht mehr so viel vor
Nee,
irgendwie
es
in
stimmt,
letzter
ja.
Zeit,
Du hast ja schon gesagt, dass er eigentlich ja schon rausgeschrieben ist. Seine Tage sind gezählt, deswegen haben die ihn schon. Das ist so, ja. Nee.
ja, aber jetzt die letzten zwei Folgen nicht dabei gewesen. Das ist schon interessant. Okay, lass uns mal über diese Folge reden, weil ich meine, wir bemerken, es sind alles tolle Charaktere, aber jetzt müssen wir noch die Frage stellen, ob sie auch in guten Handlungen mitspielen.
Das stimmt. Die Frage werden wir jetzt gleich beantworten, aber bevor wir die beantworten, wenn ich dir die Frage spiegeln würde, was würdest du antworten?
Ich hab wirklich einen Sweet Spot, nennt man das so? Ich habe einen Sweet Spot für Ortegas.
Ich wusste, dass du es sagst.
Ja?
Ja. Ich finde Ortegas auch spannend, aber mit ihr ist jetzt noch nicht so wahnsinnig viel, also nicht, also sie ist immer dabei gefühlt, ne, aber es gab jetzt noch keine Ortegas-Folge oder so, ne.
Ja, aber wir sind auch erst in Folge 6. Die kommt bestimmt noch, die Ortegas-Folge. Bin
Erst
ich
in
fest von
Folge 6.
überzeugt.
Ich finde, wir sind schon in Folge 6. Das ist schon, also ich finde es krass. Das sind ja, also wenn wir diese Folge jetzt besprochen haben, also dann sind wir ja quasi nach Folge 6, dann kommen nur noch 3 Folgen.
Ja, aber keine Ahnung, bei DS9 haben sich zu diesem Zeitpunkt Julian und Miles noch gehasst und so.
Ja, aber bei
Also.
DS9 gab es auch wie viele Folgen in der ersten Staffel? 24?
Irgendwie so, ja. Ja, gut, du hast einen Punkt, du hast einen Punkt.
Und
Aber ich
ja.
warte noch auf die Ortegas-Folge. Ich bin ein geduldiger Wartender.
Und ihr offensichtlich auch, weil nach diesem wahnsinnig langen Cold Open
Ah,
seid ihr immer noch
das haben
da.
wir schon länger hinbekommen.
Ja, stimmt. Länger geht immer. Komm, wir machen mal hier Substanz und so.
Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Versprochen?
Auf jeden Fall hast du einen neuen Untertitel unseres Podcasts geprägt. Discovery Panel. Länger geht immer.
Gott sei Dank, dass er nichts mit Substanz zu tun hatte.
Nein, nein, nein.
Nein.
Genau. Style over Substance, bei uns immer.
Herzlich willkommen. Wir öffnen das Discovery Panel zur 1, 2, 3, 4, 5, 6. haben wir gerade schon gesagt. Folge Star Trek Strange New Worlds. In der ersten Staffel befinden wir uns nach wie vor und auf dem Panel nach wie vor.
Andreas Dom.
Und Sebastian Sonntag. Ach so, Lift Us Where Suffering Cannot Reach ist der passende Titel dieser nunmehr 6. Folge.
Erhebe uns dorthin, wo das Leid nicht hinkommt.
Wo ist denn das?
Ja, in Höhen.
In Höhen, ist es so? In Höhen? Also normalerweise steigt das Leid in Höhen ja kontinuierlich an, weil der Sauerstoffgehalt sinkt.
Ja, gut, aber wenn du auf dem Boden Lavaströme und Säureseen hast, dann
Ja.
ist es tatsächlich das Leid eher in der Höhe, eher in den Wolken.
Also weniger Leid.
Weniger Leid.
Ja,
Weniger Leid in den
weniger
Wolken.
Leid, ja.
Hab ich gesagt, das Leid wäre da? Nein, weniger Leid ist da,
Ja,
genau, richtig.
deswegen, ich habe es ja, das ist schon alles, ich bin hier das Korrektiv.
Würdest du gern in den Wolken wohnen? Das ist auch eine
Über
bescheuerte
den
Frage.
Wolken.
streich das wieder. Das führt irgendwo nirgendwo hin.
Diese Frage führt da. Und wir stellen keine Fragen, die nirgendwo hinführen. So. Wo gab es denn Cloud City? Hieß es so? Cloud City? Cloud?
Free Cloud gab es.
Free Cloud.
Free Cloud. Wir sollten nicht über Free Cloud reden. Das ist eine ganz düstere Erinnerung.
Ja, genau. Nee. Ich dachte auch irgendwie, ach nee, Stadt in den Wolken, das war hier Star Wars. Star Wars.
Ja, gab es auch schon in Star Trek. Gab es auch schon in Star Trek. Dazu später mehr, wie ein Discovery Panel Meme bedeutet.
Deutet, oder?
Deutet.
Weiß nicht. Gibt es Discovery Panel Memes? Ah ja, gibt es.
Ja, gibt es.
Aber nur in hinter verschlossenen Türen, wollte ich sagen.
In der Nerd-WG. Liebe Grüße.
Grüße.
Discovery Panel Schattenredaktion, wollte ich sagen. Wir können kein Feedback machen, Leute. Wir können kein Feedback machen.
Wir sind zu schnell.
Genau, wir sind einfach zu schnell für euch.
Wir haben uns selber überholt jetzt. Das ist auch noch nicht passiert, ja.
Die Folge Spock Amok ist noch nicht erschienen, während wir hier schon über Lift Us Where Suffering Can't Reach reden.
Ist Wahnsinn. Jetzt müssen wir anfangen, irgendwie so zwischendurch so Feedback-Folgen zu machen.
Ja, oder wir machen einfach Feedback zu Spock Amok in der Folgenbesprechung zur nächsten Folge, die da heißt, weiß ich nicht.
The Serene Squall.
The Serene Squall. Also wenn wir so
die heißere Sturmböe.
Das ist echt der deutsche Titel.
Das ist der deutsche Titel. Die heitere Sturmböe. Die heitere Sturmböe ist mir heute Morgen ins Gesicht geschlagen. Keiner von uns beiden hat gelacht.
Ja, schön. Heiter. Heiter bis wolkig. Und da sind wir schon wieder bei den Wolken. Da sind wir schon wieder bei Lift Us Where Suffering Can't Reach.
Wow. Dieser Podcast ist ein Kreis.
Es ist ein Kreis. Es ist alles ein Kreis. So Leute, bevor wir euch weiterhin mit dummen Schwätzerei belagern. Oh Gott.
Was kommt denn danach? Was kommt denn jetzt? Also was ist denn die nächste Phase dieses Podcasts, wenn jetzt die Dummschwätzerei aufhört?
Ich sag's dir, die AutorInnen hinter dieser Folge, die möchte ich dir nämlich kurz vorstellen.
Ist ein Klassiker. Ist eine klassische Rubrik hier im Discovery Panel.
Das ist so. Und die AutorInnen dieser Folge sind Bill Wolkoff und Robin Wasserman. Beide haben schon eine Folge in dieser Staffel geschrieben. Bei Bill Wolkoff war das die dritte Folge, meine ich, ja. Und bei Robin Wasserman war es die letzte Folge.
Es war die dritte Folge, die Ghost of Illyria.
Genau. Und da hatte ich dir schon erzählt, dass der in den 90ern für The Closer geschrieben hat, dann mit Tron der Aufstand vor knapp 10 Jahren den Durchbruch hatte. Und seitdem vor allen Dingen im Writer's Room von Once Upon a Time gesessen hat.
Hast du den eigentlich gesehen? Tron meine ich jetzt, der Aufstand.
Nein, ich habe nie irgendwas von irgendeinem Tron-Film.
Du hast nicht den Klassiker gesehen?
Nein, auch nicht. Habe ich nicht gesehen. Wow. In den 70ern, ne?
Hab ich 80ern.
Nicht gesehen. 80ern, ja. Nee. Aber Bill Wolkoff hat auch eine Folge The Man Who Fell to Earth geschrieben. Eine Serie, die ich mittlerweile so zur Hälfte geguckt habe. Die auch sehr sperrig ist, muss ich sagen. Aber
ich wollte gerade sagen, so, also ich hatte das Gefühl, mehr Enthusiasmus in deiner Stimme zu hören, bevor du sie gesehen hast. Jetzt nicht mehr so?
Ja, nee. Also wir haben die Serie angefangen und wir werden sie auch noch zu Ende gucken, aber wir haben parallel jetzt angefangen, eine dieser Datten-Serien zu gucken. Also kennst du das? Gab es jetzt auch auf Paramount Plus, hier 1883. Mhm. Das sind so diese Western-Serien. Die allererste von dieser Datten-Family war Yellowstone. Da geht es irgendwie um
Nationalpark?
Nee, da geht es tatsächlich um eine große Ranch in der heutigen Zeit, und da spielt einer der Nachfahren dieser Duttons, spielt Kevin Costner.
Oh. Wie alt ist der denn mittlerweile?
Ja, keine Ahnung. 65 so?
Echt?
Tippen. 65 bis 70 irgendwie. Irgendwie so. Ja.
67 tatsächlich.
Ja, guck mal, habe ich ganz gut geraten. Genau, und es gibt da eine Prequel-Serie, und mit dieser Prequel-Serie haben wir jetzt angefangen. Wir haben diese Yellowstone-Serie noch gar nicht geguckt, aber diese Prequel-Serie 1883 gucken wir gerade, und die ist eher konservativ und auch eher konservativ erzählt, aber sie macht sehr, sehr viel Spaß. Also Spaß im Sinne von, sie ist extrem gut erzählt und richtig und ist sehr spannend. Ist auch sehr, sehr dramatisch und sehr ehrlich. Also sie macht so ein Bild des Westens, das relativ wenig mit irgendwie dieser Romantik von Winnetou und sowas zu tun hat. Es ist schon sehr, sehr bitter. Also wir verfolgen einen Siedler-Track in Richtung Westen durch Texas, und das ist viel, viel Leid.
Mhm. Aber klassisch erzählt, das ist ja, damit kommen wir eigentlich auch wieder zurück zu unserer Folge hier, ne?
Ja, richtig, genau. Genau. Ah, sehr schön. Da hast du uns dann wieder zurückgeholt.
Ja, so. Guck mal. Normalerweise machst du das ja hier. Diese. Ja,
ist perfekt. Jetzt habe ich dir Bill Wolkoff erzählt, dann erzähle ich dir noch Robin Wasserman. Das war diese Harvard und UCLA-Absolventin, habe ich dir in der letzten Woche erzählt, die schon ein paar Romane geschrieben hat und jetzt mittlerweile auch TV schreibt.
Interessante Vita, ja.
Genau. Regisseurin dieser Folge ist Andy Amajanian, ja. So heißt sie. Daran erinnerst du dich wahrscheinlich nicht mehr. Die hat in Discovery in der 4. Staffel eine Folge auch gemacht, die hieß Rubicon. Und da habe ich dir erzählt, die hat einen schönen Instagram-Kanal, Orkbot American. Das solltet ihr auf jeden Fall, den solltet ihr euch auf jeden Fall angucken. Mhm. Macht seit 20 Jahren Serien als Editor, unter anderem für Smallville, Arrow, Legends of Tomorrow, The Flash, Supergirl, Stargirl. Also wir sehen, die ist fürs DC-Universum im TV zuständig.
Offensichtlich so vollständig.
Genau. Und jetzt macht sie eben auch ein bisschen Regie, unter anderem eben für Discovery und Strange New Worlds jetzt. Genau. Ja.
Ich sehe gerade, Kevin Costner hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kinder.
Oh. Schön. Also für ihn.
Liam, Annie, Caden, Wyatt, Joe, Grace Avery, Hayes, Logan, Lily.
Klingt jetzt alles nicht so total dramatisch. Also das heißt keiner irgendwie Blue oder Wednesday oder Paris oder sowas. Also
hast du was gegen Leute, die wie Wochentage heißen? Vorsicht, das ist eine Fangfrage.
Schön. nein, nur als Vornamen. Wäre sehr, sehr seltsam übrigens, wenn du ein Kind nach einem Wochentag benennen würdest, das ist mit Vornamen. Hallo, ich bin Wednesday Sunday. Was?
Es wäre strange.
Ja. Es wäre irgendwie strange. Ja. Wobei wir auch wieder in dieser Folge sind, denn wir reden ja über Strange New Worlds.
Siehst du, das ist die Art von Überleitungen, die du machst. Oh, da ist bestimmt einfach eine Scheibe gesprungen. Meine.
Hast du Bock, in die Folge reinzustarten?
Ja, auf jeden Fall, sicher.
Schön. Wir starten mit dem Stardate, nämlich 1943,7.
Klassiker. So. Ich möchte kann man immer mit starten, ja.
Also manchmal habe ich das Gefühl, ich habe die innere Logik verstanden und dann wieder nicht. Also letzte Woche hatten wir eine relativ niedrige Zahl und da habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht, das habe ich nicht thematisiert, aber da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht, ja, das könnte ja jetzt auch wieder mit Entfernungen vom Föderationshauptquartier, also von der Erde zu tun haben,
ja.
Ne, weil wir auch relativ nah dran waren, irgendwie mit Space Station One, ne, und sowas. Aber die heute ist noch niedriger als die letzte Woche. Und wir sind definitiv weiter weg. Pike spricht sogar vom Rande des Föderationsraums. Ich weiß es einfach nicht.
Ja, es ist schwierig. Ich sehe das ein, es ist schwierig.
Also ich bin sehr, sehr bereit für eine Erklärung, Leute. Ich bin sehr, sehr bereit.
Also offensichtlich wird sie ja kommen.
Ja, aber also ich meine, ich weiß, wie lange soll das denn dauern? Die haben es vor einem Dreivierteljahr angekündigt oder sowas, die beiden. Also hier Aaron McDonald und Aaron McDonald heißt sie so? Ja, genau. Aaron McDonald und noch so ein Typ von Lower Decks. Naja. Hm. Wir sind auf jeden Fall jetzt im Magellan-System. Das kennen wir noch gar nicht. Pike erzählt uns allerdings, dass er vor 10 Jahren mal eine Rettungsmission gemacht hat. Heute wollen sie aber nur vermessen in diesem System. Kurz aber zur Geschichte. Pike war im Jahr 2249 damit im Magellan-System. Mhm. Was ist da sonst noch so passiert? Ja, 2249. Was sagt dir so deine Einordnung?
2249 war ein Jahr mit schlechtem Wetter.
Nein, garantiert nicht.
Ich habe keine Ahnung.
Wir haben eine Szene gesehen in Discovery aus diesem Jahr. Ansonsten gibt es so ein paar Einordnungen, dass da ein paar Leute geboren sind und sowas. Aber eine Szene haben wir gesehen, und zwar die Szene, in der Burnham von Sarek auf die Shenzhou gebracht wird.
Ah. Okay.
Das ist in diesem Jahr passiert. Also Burnham ist auf die Shenzhou gewechselt und damit quasi unter die Fittiche von Georgiou geraten.
Ach, interessant, okay. Ja, das haben wir, nicht unwichtig für uns dieses Jahr.
Genau, das haben wir in Battle at the Binary Stars gesehen.
Ja.
Laut Discovery, also laut der Akte in Staffel 2, da wird ja kurz Pikes Akte gezeigt in Brother, war Pike da schon auf der Enterprise. Mhm. Im Jahr 2249.
Ist er schon lange unterwegs da, ne? Mhm.
Und unter welchem Captain war er da wohl? Das könnten wir doch schon wissen, oder?
Ja. Wer war denn vor Pike auf der Enterprise Captain?
Tja.
Archer? Nee.
Archer auch irgendwann mal.
180?
Ja. Nee, es war Robert April tatsächlich. Also den Robert April, den wir hier immer wieder sehen, der war Captain auf der Enterprise. Wir wissen nicht genau, ob er im Jahr 2249 Captain war. Auf jeden Fall war er Captain auf der Enterprise und als Pike da als Lieutenant war. Also es kann gut matchen, dass es auch 2249 diese Konstellation war.
Okay. Mhm.
Ja, Pike trifft jetzt Uhura im Turbolift. Uhura ist gerade bei der Crew Rotation, hatte ich eben gesagt, in der Security bei Lan angekommen.
Mhm.
Und Lan macht so krasses Kampftraining, dass Uhura jetzt eine kaputte Schulter hat. Sie sagt sogar, sie hat eine Wunde an der Schulter. Irgendwie. Okay.
Ja, ich weiß auch nicht, ob das alles so zielführend ist, aber ja, gut.
Pike zitiert dann irgendwie Lektion 1 von Lan's Security Lessons, die heißt, ein regillianischer Tiger greift ohne Vorwarnung an. Und er warnt auch kryptisch noch vor Lektion 7.
Ja.
Ich finde, das ist schon mal die Gelegenheit, dass wir uns alle Lektionen, die uns hier gesagt werden in dieser Folge, mal kurz angucken.
Okay.
Also ein regillianischer Tiger greift ohne Vorwarnung an. Kurz dazu, Riegel kennen wir in Star Trek, kennen wir aber auch im normalen, in der normalen Leben. Welt.
Ja.
Ja. Riegel ist der hellste Stern im Sternbild Orion und ist damit der siebthellste Stern, wenn du nachts in den Himmel guckst.
Mhm.
Auch übrigens ein Mehrfachsternsystem. Wir haben in der letzten Woche schon gelernt, ne? Mehr als 70% der Sterne sind Mehrfachsterne.
Mhm.
Bei Star Trek haben wir im Riegelsystem mindestens 12 bewohnbare Planeten. Also es ist sehr, sehr dicht bevölkert.
Krass, okay. Mhm.
Die Riegelianer kennen wir schon in TOS, natürlich wieder in Journey to Babel. Aber zuletzt gab es auch einen in Lower Decks. Die haben so schwarze Tattoos im Gesicht. Und der in Lower Decks hat auch so lange Haare, der in TOS auch.
Okay.
Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst. Der war irgendwie so von so einer verfeinerten Crew, der Typ.
Spontan nicht, wahrscheinlich, wenn ich ihn sehe.
Ja. Es gibt aber beispielsweise auch schon in The Cage einen Kayla. Das ist, wenn du dich an The Cage erinnerst, da wird Pike irgendwann in diesen so eine Burg gebracht, wo so ein primitiver Schlägertyp auf den zuläuft.
Ja.
Und der kommt auch aus dem Riegelsystem.
Ah, so eine Schweinenase eigentlich, ne?
Nee, das wäre der Tellarit gewesen, aber das,
ah, nicht, stimmt, das war
noch so ein anderer.
Ja, der hatte so einen Fell-Look irgendwie und die haben gegeneinander ewig lang gekämpft, ne?
Ja, genau. Also zumindest ist er ständig hinter dem hergelaufen. Der hat auch so einen krassen Überbiss gehabt. Also
ja,
du siehst
ja
irgendwie das Gebiss sehr, sehr stark. Den höchsten Riegelplaneten kennen wir aus Mudd's Women. Das ist Riegel 12. Das ist so ein Bergbauplanet, auf dem Harry Mudd Frauen an die Bergleute verkaufen möchte.
Mhm.
So. Sympathischer Typ.
Ja.
Okay, also das die Riegelianischen Tiger kannten wir noch nicht, aber wenn das Riegelsystem so groß ist und so viele Klasse-M-Planeten, dann wird da auch wohl irgendwo ein Tiger rumlaufen. Lektion 2. Es gibt keine Pausen, weil Bedrohungen niemals Pausen machen.
Ja, Work-Life-Balance ist da irgendwie zu der Zeit noch nicht so richtig groß geschrieben, ne? Achte ein bisschen mehr auf dich oder so, nimm dich mal zurück, mach mal eine Pause. Nee.
Ja, haben es ja letzte Woche schon thematisiert, ne? Immer so ein bisschen schwierig, Lans Ehrgeiz irgendwie da zu sehen. Ist natürlich auch witzig, um Lans übertriebenen Ehrgeiz deutlich zu machen, aber ich würde halt immer darauf antworten, naja, dann hol halt mehr Personal, dann können auch mehr Leute mal eine Pause machen. So.
Richtig, ja.
Naja.
Ja, das ist halt so ein bisschen, das unterstreicht jetzt auch irgendwie so die harte Hand. Aber eigentlich wirkt es auch so ein bisschen wie aus der Zeit gefallen, ne? Also das ist so. Also ich glaube, ich wollte gerade sagen, es hätte schon Worf anders gemacht, aber er hätte es ja dann anders gemacht werden.
Es hätte Jellico auf jeden Fall anders gemacht. Er hat einfach mehr Schichtensystem und bitteschön.
Also ja, genau.
Auch mehr Pausen machen. Lektion 3, lassen Sie Ihren Tricorder die Untersuchung übernehmen. Ja, okay. Lektion 6 ist Wissen, wann man die Regeln beugt. Das werden wir später noch sehen. Und Lektion 7.
Das haben wir auch letzte Woche schon gesehen im Übrigen.
Ja, natürlich, genau. Ja. Lektion 7 war noch Lasse nichts unversucht.
Das ist keine schlechte Lektion auf jeden Fall.
Nee, genau. Und da haben wir später noch einen sehr, sehr schönen Verweis. Wir werden nochmal über den Mogato sprechen müssen.
Warum nicht?
Ja. Okay, Uhura bekommt auf der Brücke wegen ihrer Pause erstmal eine Ansage von Lan und von Ortegas, ne, die beide in ein Horn blasen. Als Sicherheitsoffizierin darf man keine Pause machen. Okay, so. Und dann kommt es aber zu einem merkwürdigen Zwischenfall. Sie sehen ein Shuttle, welches von einem anderen Raumschiff angegriffen wird. Und die Enterprise bekommt dann auch einen Notruf, also muss sie einschreiten.
Mhm.
Und dieser Kampfkreuzer, der da auftaucht, verwendet Greifseile, um das Shuttle das er verfolgt, zu fangen. Diese Greifseile haben wir von der Enterprise schon gesehen, ne? Sogar im Piloten von Enterprise in Broken Bow. In jüngster Zeit haben wir die auch noch bei den Packlets in Lower Decks gesehen. Die haben die auch gehabt, diese Greifseile.
Aber also das ist, ich finde es ganz witzig, ich habe auch zuerst gedacht, so Moment mal, haben sie den Traktor, ich meine, sie sagen es auch, ne, haben sie den Traktorstrahl irgendwie schlecht animiert dieses Mal, ne? Ich finde es ganz geil, dass das wirklich Seile sind, ja.
Ja, ja. Das ist, genau, es ist wirklich archaische Technik.
Ja.
Und das sehen wir dann auch daran, dieses Raumschiff will nämlich überhaupt nicht Einhalt gebieten, wenn die Enterprise eingreift. Im Gegenteil, sie greift die Enterprise an. So, und Enterprise so, okay, 0,02% Schaden an den Schilden.
Was machen wir jetzt?
Ja, Uhura will mit einem Warnschuss antworten. Also Uhura ist ja jetzt eine Waffenkontrolle, eine Sicherheitsoffizierin. Weil das Raumschiff aber relativ dämlich navigiert, wird es ein sehr scharfer Schuss mit erheblichem Schaden. So. Und das Schiff stürzt ab.
Ups.
Ja, das Shuttle hingegen will evakuiert werden und Pike und Una gehen dann zum Transporterraum, um die Gäste an Bord zu begrüßen. Seltsamer Zwischenfall. Und alle gucken auch so, ja, was war das jetzt? Seltsam? Okay. Kyle, also Lieutenant oder Transporter Chief Kyle, beamt die Gäste an Bord. Und es ist ein schönes Wiedersehen für Pike. Er trifft nämlich auf Allura, bei der wir von der ersten Sekunde an sehen, dass sie und Pike irgendwas füreinander empfinden.
Ja, es hatte schon Shatner-eske Schauspielmomente.
Ja. Mehrfach in dieser Episode.
Ja.
Sie nennt ihn Lieutenant. Die haben sich nämlich vor 10 Jahren auf der Rettungsmission kennengelernt. Mhm. Und wir sehen auch schon aus den Augenwinkeln Aloras Begleiter. Das ist ein Mann und ein kleiner, etwa 10-jähriger Junge. So. Ich finde es total schön, dass auch Number One sofort bemerkt, dass zwischen Pike und Allura irgendwas läuft.
Ne? Also hey, das hätte aber auch irgendwie, weiß ich nicht, das hätte wirklich jeder vorbeilaufende Nicht-Pike-Kenner gemerkt, so, ne? Und ich meine, ja. Una kennt Pike ja schon ein bisschen.
Genau. Außer Kyle, der jetzt nicht bemerkt wird, der guckt immer weg, wenn er sich schämt. Genau.
Ja, der guckt die ganze Zeit nur auf die Kontrollen natürlich.
Aber Number One griemelt halt sofort so von Moment 1 an. Das hat mir total gut gefallen.
Ja, stimmt. Ja, ich weiß, was Phase ist, auf jeden Fall.
So, dann gehen wir ins Intro kurz. Mal kurz den Check jetzt gerade. Wir sind im zweiten Teil der Staffel. Guckst du das Intro noch?
Ja.
Okay.
Gut. Ich habe noch kein Intro geskippt.
Ja, sehr gut. Ja. Ich skipp's dann immer nur beim zweiten Mal natürlich. Ja. Also wenn ich die vorbereite. Aber beim ersten Mal gebe ich es mir auch noch immer komplett.
Ich finde es auch wirklich, also nach wie vor, ich finde es wirklich schön.
Ja, ja. Finde ich auch total gut.
Ja.
Ich weiß aber auch nicht, ich glaube, die Lower Decks Intros habe ich irgendwann angefangen zu skippen. Aber ansonsten habe ich, glaube ich, alle Intros geguckt.
Habe ich auch nicht, geskippt. Ich habe die alle hier. Ich ziehe das durch. Zumindest also ne, beim ersten Gucken auf jeden Fall.
Ist sehr, sehr löblich.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, nach dem Intro sehen wir dann, es wird auch sofort flirty zwischen Pike und Allura. Ne? Schade, dass Number One sie zum Debriefing in den Bereitschaftsraum bringen möchte. Das wird aber auch unterbrochen, weil der Vater des Jungen, wie er sich rein biologisch gesehen vorstellt.
Ja, auch das edit er sofort. Ne?
Okay. Genau. Der möchte erstmal zur Krankenstation. Also geht er da erstmal mit Kyle hin. So. Und wir folgen.
Mhm.
Und sehen auf der Krankenstation, da hat M'Benga gerade Rukia aus dem Transporterpuffer geholt und liest ihr aus einem Märchen vor. Und mal wieder, ich habe mal eingegeben bei Google, König Ridley, der Zauberer Pollux. Das sind so Begriffe, die gefallen sind.
Ja.
Und ich finde nichts. Ich finde absolut nichts. Ich finde noch nicht mal diese Folge. So, keine Ahnung.
Geil, okay.
Also, whatever das ist. Shakespeare ist es auf jeden Fall nicht. Normalerweise wurde bei Star Trek immer Shakespeare eingesetzt. Also, da kommt noch irgendwas. Wahrscheinlich dann aber, ich würde tippen in Staffel 2, weil sonst hätte ich ja was gefunden, wenn ich König Ridley und der Zauberer Pollux eingebe.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, keine Ahnung. Also irgendwas kommt da aber noch, weil die denken sich nicht irgendeine Märchenwelt oder was auch immer aus, um dann da nichts mitzumachen.
Ja. So. Oder die haben Spaß daran.
Das
wäre auch nicht vollständig. Ne?
Sich irgendwelche wahllosen Begriffe einfallen zu lassen, macht natürlich auch Spaß.
Ja.
Das Gespräch, was M'Benga und Rukia dann danach haben, habe ich ehrlicherweise nicht ganz verstanden. Also, was ich gecheckt habe, ist, M'Benga hat das Transportersystem mit einem Timer versehen, damit er sich nicht von Rukia verabschieden muss.
Ja.
Was ich nicht verstehe, er sagt dann, er packt sie manchmal in den Transporterpuffer, ohne dass sie es merkt. Wie kann das sein?
Ja, das habe ich auch nicht so ganz ganz gecheckt, weil sie ja irgendwie offensichtlich irritiert ist, dass sie immer noch das gleiche Buch lesen oder sowas. Oder das,
Kommt durcheinander, so, genau, was er ihr vorgelesen hat. Sie kommt aber nicht durcheinander. Sie weiß, dass er jetzt wieder dasselbe vorliest.
Ja, ja, genau. Logischerweise, weil sie natürlich ja gerade erst da war. Ne? Also sie ist ja nur... Ja. Ne?
Aber gleichzeitig weiß sie nicht, wie lang er schon vorliest. Das sagt sie auch.
Ja.
Da muss sie ihn nämlich erst fragen und er sagt ja relativ lang. Also das Gespräch habe ich einfach nicht verstanden. Die haben irgendwie, reden die aneinander vorbei oder so. Keine Ahnung.
Ja, also hundertprozentig, jetzt wo du es sagst, habe ich es irgendwie auch nicht verstanden, ja.
Weil ich habe mir das die ganze Zeit so vorgestellt, dass wenn Rukia im Transporterpuffer ist, dann ist es so, als würde sie im Koma liegen. Also dann kriegt die das nicht mit. Oder?
Würde ich auch denken. Also nicht, also im Koma weiß man ja gar nicht so genau, was ne, ja, okay, da arbeitet gut, das Gehirn ja, aber ich würde sagen, sie existiert einfach nicht, wenn sie im Transporter, wobei wir ja auch in alten Folgen Star Trek schon irgendwie Leute gehabt haben, die erzählt haben, boah, bin ich froh, dass ich jetzt im Transporterpuffer raus bin oder so, ne? Aber eigentlich, wenn man es genau nehmen sollte, geht es ja da um gespeicherte Daten. Da wird, also das, die sind ja dann Daten. Nicht mehr. Ja. Also was sollen die da erleben?
Aber da müssten wir aber alte Folgen nochmal durchgucken. Zum Beispiel diese Discovery-Folge aus der vierten Staffel, wo die da kurz im Transporterpuffer sind, ob da Zeit vergeht für die oder nicht. Das weiß ich auch nicht mehr. Unklar. Ja. Aber auf jeden Fall, diese Folge hilft uns ja auch nicht bei dieser Frage irgendwie, weil dieses Gespräch so komisch ist.
Ist es definitiv, ja.
Was ich mich auch gefragt habe, ist, könnte Chapel auch stören, wenn er gerade mit Rukia da sitzt? Weil Chapel kommt ja unmittelbar rein, nachdem er Rukia abgeschaltet hat quasi. Oder Transporterpuffer.
Genau, also ich habe mich gerade gefragt, ob in der Szene, ob Chapel nicht Bescheid weiß, weil...
Ja, ne? Habe ich mich auch gefragt, weil ich mich auch gefragt habe, was sie denkt, wenn Menga davor träumt, vor diesem Stuhl sitzt.
Also. Ja, und halt dieses Buch, ne, also das Buch, es geht ja, wir faden raus aus diesem Raum und das Buch liegt noch auf dem Stuhl und ich hatte irgendwie das Gefühl... Weiß ich nicht. Ich hatte kurz das Gefühl, es soll uns irgendwas sagen, dass dieses Buch dann auch auf dem Stuhl liegt, so, ne? Aber.
Ich sag ja, dieses Märchen bekommt noch eine Bedeutung irgendwann.
Aber auch das hätte Chapel natürlich einfach sehen können, ne?
Ja. Ja, keine Ahnung. Also, ob sie dann auch vielleicht einfach da reinlaufen könnte, so.
Ja, ja.
Sie kommt auf jeden Fall und kündigt die Ankunft von Verletzten an. So. Bevor wir das aber sehen, gehen wir in den Bereitschaftsraum, wo Alora ihr die Briefchen bekommt. Sie ist dann mit Laan, Una, Spock und Pike.
Ja.
Und sie erzählt dann von ihrer Gesellschaft und auch der Rolle des Jungen. Der ist nämlich First Servant, also der erste Diener.
Mhm.
So. Ist eine Symbolfigur, die wohl per Los ausgewählt wird und für die Tugenden des Planeten steht. Achtsamkeit, Anstrengung und Aufopferung, wird hier schon gesagt.
Ja, 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 ja. Ich habe da die ganze Zeit ein schlechtes Gefühl gehabt bei der Nummer. Ich sag's dir sofort.
Mit der Geburt verliert seine Familie, verliert er seine Familie, weil ab jetzt der ganze Planet Majalis seine Familie ist.
Juhu!
Das heißt, wir können jetzt auch schon mal eins und eins zusammensetzen. Elder Jamal ist also eigentlich sein Vater, aber eben nicht mehr sein Familienvater, weil er hat jetzt halt keine Familie mehr.
Ja, ne? Ja.
Sie waren gerade auf dem Mond, weil da irgend so ein Rückzugsort zum Studieren ist, und in 2 Tagen soll der First Servant den Thron von Majalis besteigen. Deswegen geht jetzt Alora davon aus, dass er entführt werden sollte und sie auf Lösegeld erpresst werden können, weil sie halt gesagt hat, ja, wer uns kennt, wer unsere Gesellschaft kennt, der weiß auch, das ist sehr erfolgreich, weil wir wirklich auch sehr, sehr viel Lösegeld bezahlen würden für diesen First Servant.
Ja, danke für diesen kostenlosen Service-Hinweis.
Genau.
Ja.
Das Schiff könnte vom nächsten bewohnbaren Planeten kommen. Da sei nämlich eine außerirdische Kolonie, aber eigentlich lebt man mit dieser Kolonie in friedlicher Koexistenz, sagt Alora. Okay.
Außerirdisch merken wir uns auch.
Außerirdisch, genau. Laan will nun das abgestürzte Schiff untersuchen und Alora so, ja, nee, mischt euch mal lieber nicht ein, weil, ist unser Ding und sowas, ne? Und da, also, ich finde, man merkt in dieser Szene schon, Alora ist irgendwie nicht so hundertprozentig. Also die ist schon shady ein bisschen.
Ja, aber auf jeden Fall.
Irgendwas
seltsam. Ja, ja, ja. Ja. Pike merkt es, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Ich glaube, Pike merkt sehr lange, sehr wenig.
Pike merkt sehr, sehr wenig in dieser Folge tatsächlich, aber es hat Gründe.
So. Genau. Und er sagt dann, aber das merken wir wiederum. Das,
genau.
Ne?
Also, ja. Er sagt dir dann erstmal, ja, pass mal auf, das ist Protokoll, das können wir uns jetzt auch nicht aussuchen, so will das die Sternenflotte. Alora sagt, okay, aber dann will ich zumindest mitkommen, dieses abgestürzte Schiff untersuchen.
Hm? Ja. Mm.
Währenddessen gehen wir erstmal in die Krankenstation. Da untersucht Mbenga jetzt diesen First Servant, der nur sowas wie eine Gehirnerschütterung hat.
Ja.
Mbenga scherzt mit ihm rum. Der First Servant fragt Chapel, ob sie ihm etwas zu essen geben kann. Die antwortet gespielt empört, ja, das ist ja keine Kantine hier. Ne? Also ich finde, es ist ein sehr, sehr schöner Umgang von beiden,
ja,
dem Kind da.
Finde ich auch. Ja.
Der Älteste hier, Jamal, bleibt weiterhin überbesorgt, hält die Krankenstation für eine Fleischerei und das subdermale Skalpell von denen für ein Fleischermesser.
Ja, das ist halt immer, ne, wie man halt so drauf guckt. Ne?
Hat mich an McCoy erinnert in Star Trek 4. Da geht er ja in das Krankenhaus und ist völlig entsetzt, so, dass
ja,
die immer noch Dialyse betreiben sollen.
Ja, ja.
Ja, also es ist auch so, wenn du aus einer fortgeschrittenen medizinischen Gesellschaft irgendwie da auf die Vergangenheit drüber guckst, ist wahrscheinlich alles schlimm. Ne? Also für uns wirken irgendwie Aderlasse schlimm und für Jamal wirkt dann halt auch so ein subdermales Skalpell schlimm.
Irgendwie. Ja, aber ich meine ganz ehrlich, ne, wenn du dir jetzt schon anguckst, was vor 50 Jahren so Standard war bei uns in Krankenhäusern, das ist halt, das geht ja halt, also im besten Falle geht medizinischer Fortschritt schnell, ne?
Ja, Gott sei Dank, glücklicherweise, ja. Jamal nimmt den Scanner, programmiert ihn um und checkt, ob die Quantenbioimplantate richtig funktionieren. Die hat der Kleine nämlich einen Kopf und sie sorgen für Heilung auf subatomarer Ebene. Genauer, wenn irgendwas kaputt ist, stellen die Implantate es per Quantenmechanik wieder her.
Mhm.
Und da sind wir wirklich meilenweit von entfernt.
Ja, definitiv, ja. Aber da habe ich natürlich auch sofort schon gedacht, okay, wenn ein Banger das hört, ne, irgendwas direkt automatisch wiederherstellen kann, das ist natürlich sehr spannend, ne?
Ist, ja, auf jeden Fall. Und du siehst ja auch, wie er sofort reagiert.
Ja.
Ich habe mir jetzt mal ein bisschen angeguckt, wie weit wir davon entfernt sind.
Also,
die ersten physikalischen Quantentheorien sind auch erst knapp 100 Jahre alt. Mhm. Niels Bohr und so. Es gibt mittlerweile auch erste Theorien zur Quantenbiologie und wir nutzen Quantenmechanik auf allen möglichen Technologiefeldern, also zum Beispiel in unseren Handys. Ne?
Ja.
Aber die Verzahnung von unserer Biologie mit Quantentechnologie, ich sag mal, it's a long way to go. Und ehrlich gesagt wäre es wahrscheinlich auch derzeit verboten, würde ich tippen.
Hm.
Also uns selber mit Quantentechnologie zu enhancen, glaube ich, das wäre verboten.
Ja, das wird noch, also diese ganze Enhancement-Nummer, das wird eher das noch interessant werden.
In der Medizin nutzen wir Quantenmechanik allerdings schon und es gibt auch erste Versuche, wirklich Diagnostik komplett auf Quantenmechanik aufzubauen, beziehungsweise dann auch langfristig umzustellen.
Ja.
Die Theorie wäre dann, dass wir Diagnostik durch KI machen lassen, die per Quantencomputing in der Lage ist, dann hyperkomplexe Diagnostik mit allen möglichen Faktoren durchzuführen. Also wir füttern die KI mit allen möglichen Daten zu Krankheiten und dann macht KI Diagnostik, die natürlich wesentlich genauer und wesentlich komplexer sein kann, als wir das hinkriegen würden.
Ja, also gibt's da nicht sogar auch schon irgendwie Versuche zu?
Definitiv, ja. Das größte Problem ist hier aber die Datengrundlage, weil wir müssten halt sehr, sehr viele Daten haben, um die KI zu trainieren, beziehungsweise um diese Algorithmen zu trainieren, damit die sich dann weiterschreiben können. Also ganz grob gesagt, aber diese Datenlage ist oft nicht da.
So. Hm, ja.
Das heißt, da muss noch ein bisschen gearbeitet werden. So. Ja.
Ja, aber spannend ist es auf jeden Fall, ne? Und ich meine, stell mir vor, du hast wirklich irgendwann eine Technik, vielleicht auch verbunden mit irgendeiner KI, selbstlernendes, was auch immer, was in deinem Körper sitzt und Krankheiten bekämpft, also zusätzlich zu deinem Immunsystem. Das ist schon ganz schön verrückt, ne?
Ja, oder du kriegst irgendwie so ein kleines Device oder so ein Handy hat vielleicht sogar einen Sensor oder sowas und da pustest du rein und dann könnten allein schon zum Beispiel über deine Atem irgendwie könnten Viren gefunden werden oder dann plus 2, 3 Fragen, die du in der KI beantworten musst und dann kann es eine Differentialdiagnose herstellen oder sowas. Also das fände ich schon irgendwie spannend.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, und das sind ja dann die Anfänge, ne? Dann muss es ein bisschen weitergehen irgendwann, ja. Okay, aber durch diese ganze Quantenmechanik im Kopf von dem First Servant ist jetzt auch klar, Jamal ist Arzt.
Ja.
Allerdings hat er halt nur noch einen Patienten, seit sein Sohn halt First Servant ist. Mbenga, hattest du eben schon gesagt, ist natürlich Feuer und Flamme für Jamals Technologien und ihre Möglichkeiten. Und er fragt sofort, also hypothetischerweise, Ne? Wäre denn eine kleine Patientin, die Zyklogämie oder wie das Ding heißt, hat, wäre die durch diese Quantenimplantate eventuell heilbar?
Ich frage für einen Freund.
Genau. Und Jamal bestätigt das quasi mit einem Sprichwort von Majalis: Lass den Baum, der aus den Wurzeln des Opfers wächst, uns dahin erheben, wo das Leiden nicht hinreicht. Titel gedroppt?
Ja.
Und wenn man genau hinhört, dann fällt erstaunlich oft das Wort Opfer. Also hier haben wir die Wurzeln des Opfers. Alora hat gesagt, dass der First Servant für die Tugend der Aufopferung steht. Es war alles schon da. Es war alles schon da in diesem Moment. Ja,
ja, ja, ja, ja. Ja. Also nicht, dass ich gewusst hätte, worauf es hinausläuft, aber das sind ja alles so kleine Bausteine, die einen Verdacht säen in dieser Folge. Ne? Und genau, das tut sie doch schon relativ schnell, dass sie diesen Verdacht sät.
Definitiv. Landing Party aus Uhura, Spock, La'an und Alora, die gehen in das Wrack des feindlichen Raumschiffs auf der Oberfläche, wo es abgestürzt ist. Mhm. Uhura muss sich erstmal einen Anschiss von La'an anhören, weil sie irgendwas anfasst.
Was war hier bei Regel Dingsbums? Wo war denn die?
Ich glaube
2, 3, was auch immer, was gerade eben schon vorgetragen ist.
Oder 4 oder sowas, ja. Genau. Ich find's aber ganz spannend, dass La'an davor warnt, dass Klingonen verlassene Schiffe mit Sprengfallen sperren. Mhm. Könnte darauf hindeuten, dass sie auch im Föderations-Klingonenkrieg war.
Mhm. Ja.
Weil Pike und die Enterprise waren auf einer Weltraummission, das wird uns ja in Discovery erzählt, aber deswegen haben die den Krieg verpasst. Aber La'an war ja während der Zeit nicht auf der Enterprise. Also es ist ja möglich, dass die auch da im Krieg war.
Ja. Ja, auf jeden Fall.
Alora bestätigt, dass das Raumschiff aus der Kolonie stammt, von der sie eben gesprochen hatte. Spock findet so einen komischen Mini-Helm, von dem Alora sagt, dass sie nicht weiß, was es ist.
Mhm. Alora auch das selbst. Glauben wir nicht.
Genau, das glauben wir nicht, weil sie auch sofort komisch reagiert. Alora selbst findet aber eine Münze und die kann sie zuordnen. So. Und das sehen wir dann in der nächsten Szene. Da ist sie nämlich bei Pike und sie erzählt, dass diese Münze einem Mitglied der Leibwache des First Servants, den sogenannten Linerayan, gehört. Mhm. Und es ist so eine Schwurmünze, mit der diese Leibwache Treue schwört. Und wenn die Münze so verunstaltet ist, wie sie es ist, dann spricht das für einen Schwurbruch.
Mhm.
Ich fasse zusammen. Dieser Leibwachentyp nimmt also aus Frust seine Münze, zerkratzt das heilige Symbol auf der Rückseite und verliert die Münze dann bei einem Angriff auf den First Servant im Raumschiff.
Trottel.
Ja. Trottel, und ich hatte das Gefühl, dass das Papier des Drehbuchs hier bedenklich geraschelt hat. Also ich habe es zumindest ziemlich stark gehört in dem Moment. So.
Ja, vielleicht war es auch das Zerkratzen der Münze. Man kann sich ja nie genau ganz sicher sein. Genau.
Man ist es nicht sicher. Ne? Ja. Das ist, da musst du schon gute Ohren haben, das zu unterscheiden. Okay. Alora glaubt nun, dass sie und der First Servant wegen des Verrats in Gefahr sind. Deswegen will Pike sie gerne auf der Enterprise behalten. Aber sie muss ja wegen dieser Machtübergabe auf den Planeten zurück. Mhm. Deswegen will er ihr eine Leibgarde aus Föderationsleuten mitgeben. Hier kommt aber wieder das Problem, die Majalis wollen lieber unter sich bleiben. Also, letzte Chance. Ja, was ist denn mit einem Freund? Und sie grinsen sich beide an und jetzt ist klar, Pike ist Aloras Schutzbegleitung. Und mehr.
Klammer auf, Klammer zu.
Klammer auf, Klammer zu. So. Hast du schon kommen sehen, dass die beiden in der Kiste landen?
Nee, nicht so richtig, ehrlich gesagt. Aber ja, es ist auch irgendwie konsequent, ne? Und er kann ja auch mal hier seinen Kirk-Moment haben.
Ja. Seinen inneren Kirk-Channel quasi.
Ja.
Okay, sie fliegen mit dem Majalis-Shuttle zum Planeten. Wir sehen, Majalis ist eine Stadt, die zwischen den Wolken am Himmel schwebt. Mhm. Also sehr ähnlich von Stratos aus der TOS-Episode The Cloud Miners. Da haben wir eben genauso eine Folge. Gedreht wurde das Ding in der Parkwood National Historic Site in Oshawa, Ontario.
Mhm.
Also auch wieder relativ nah an Toronto dran. Das ist so ein altes Anwesen, so aus den 20er Jahren oder ein bisschen davor sogar,
ja,
in Kanada. Und das wird ständig für Drehs benutzt. Also auf der Homepage steht, ja, hier wurde schon X-Men, Mrs. America, Umbrella Academy, Nightmare Alley, Hemlock Grove und Anne with an E gedreht.
Okay.
Und wenn man dann auf Wikipedia geht, dann sieht man noch viel, viel mehr. Also The Boys, 12 Monkeys, Fever Pitch, The Expanse, Warehouse 13. Also alles Mögliche.
Krass. So.
Und das ist ganz schön, wenn du dir die Bilder anguckst von diesem Parkwood National Historic Site, dann siehst du auch sofort so ein paar Sachen, die hier benutzt worden sind. Also zum Beispiel dieser Ort der Thronübernahmezeremonie da nachher, ne, wenn die da in diesen Parkanlagen stehen. Das ist der Formal Garden. Sieht man super schön auf den Bildern. Ist quasi unverändert. Die haben da einfach nur Leute hingestellt.
Witzig.
Also guckt euch das mal an. Parkwood National Historic Site. Und dann geht man auf die Bildersuche bei Google.
Na gut, warum nicht? Aber es funktioniert irgendwie auch ganz gut. Also ich finde tatsächlich auch so diese Flüge über die Stadt so, also das sieht schon wieder alles ziemlich gut aus. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja, und wenn sie dann eben es schaffen, irgendwie diese Außendrehs zusammenzubringen mit CGI, die gut aussieht, dann ist es halt wirklich auch am coolsten. Ne?
Ja, absolut.
Ist auch immer besser, als wenn sie alles CGI machen würden. Ne? Also Außendrehs helfen mir total. Also für die Optik. Irgendwie.
Ja, und genau, es ist bestimmt auch für die Crew schön, einfach mal rauszukommen. Ne?
Ja, gut. Das ist, ja.
Man muss auch jönne können.
Man muss, ja, herrlich.
So, Alloras persönliche Assistentin geht bei Allura das große To-Do durch, was sie jetzt noch vor sich hat. Das ist ganz viel PolitikerInnen-Zeug. Sie muss einen Baum pflanzen, Fest teilnehmen, örtliche Sparkasse einweihen. Whatever.
Ja, keine Ahnung.
Das letzte habe ich mir vielleicht ausgedacht.
Aber auch nur vielleicht.
Allura will auf jeden Fall auch noch mit diesen Linnereiern sprechen. So. Wir gehen dann auf die Enterprise. Spock sucht Jamal in der Krankenstation auf und zeigt ihm diesen Helm, den er im Wrack gefunden hat. Und Jamal kennt das Ding nicht, sagt er. Spock referiert, ja, also das ist so ein neuronaler Dämpfer zur Reduzierung der Gehirnaktivität. Und die Größe würde ehrlich gesagt zum First Servant passen.
Moment, was könnte das bedeuten?
Ehrlich gesagt, also Leute, ihr habt ja diese Folge hoffentlich gesehen und empfindet sie nicht mit uns nach und lasst sie euch jetzt nicht spoilern, wenn wir mittendrin schon über das Ende reden, aber hast du verstanden, was es mit diesem Ding auf sich hat?
Nicht so richtig. Also ich hatte ehrlich gesagt gedacht, dass man damit vielleicht irgendwie, also ne, wir wissen ja jetzt, dass er Technik im Kopf hat, ne? Und wenn er entführt werden würde, habe ich gedacht, ist das vielleicht auch irgendwie trackable oder die Technik könnte man mit so was auch immer einsetzen und dieser Helm macht diese Technik einfach.
Aber es wird hier
gar aus. Ja,
ne? Spock sagt hier, dass das Ding zur Reduzierung der Gehirnaktivität da ist. Mhm. Wollen die den Jungen dumm machen, damit er nicht mehr benutzt werden kann?
Ja, aber das wäre ja. Also hast du das so verstanden, dass man das Ding einmal aufsetzt, dann drückt man einen Knopf und dann ist er dumm? Oder muss er das Ding aufbehalten, damit die Gehirnaktivität reduziert ist? So habe ich es nämlich verstanden.
Weiß ich nicht.
Ja.
Wird ja auch beides nicht gesagt. Spock sagt einfach nur, das ist ein neuronaler Dämpfer zur Reduzierung der Hirnaktivität.
Vielleicht war es auch nur quasi aus Selbstschutz, damit er keinen Unsinn macht, weil er ist ja offensichtlich sehr schlau.
Das heißt, damit sie ihn entführen können, setzen sie ihm da vorübergehend dieses Ding auf, damit er vorübergehend so doof ist, dass es nicht befreien kann.
Genau.
Okay.
Ja, es ist nicht so ganz, ist alles nicht so ganz klar, ne?
Ja, und wir befinden uns schon weit außerhalb jeder Ethik, ne? Also das kann man schon mal wirklich sagen. Also egal, auf welcher Seite du hier stehst, ist alles, naja, gut.
Ja, es ist dann halt so ein Mittel zum Zweck, ne?
Ja, aber der Zweck heiligt nicht die Mittel, wie wir wissen.
Ja, das wird dann zu klären sein in dieser Folge.
Der First Servant ist auf jeden Fall sehr interessiert an Spock und fragt ihn so Wissenschaftsfakten ab. Ne? So,
ja.
Ja, also so Funkfrequenzen, wie schnell breiten die sich denn aus? Und Spock sagt 52.000-fache Lichtgeschwindigkeit.
Oh, wie langsam.
Wir sollten uns das auf jeden Fall für das nächste Nerdquiz merken. Also so Funkfrequenzen breiten sich mit 52.000-facher Lichtgeschwindigkeit aus.
Okay.
Ja. Der First Servant findet das viel zu langsam. Außerdem müssten die Signale ja über Relais radial polarisiert werden, weil ansonsten würden sie ja auseinanderbrechen.
Klar.
Nee, also mir überhaupt nicht. Im Gegensatz zum First Servant habe ich das nicht verstanden mit dieser radialen Polarisation. Also ich habe kurz mal versucht, das zu googeln, aber ich verstehe keinen einzigen Satz von dem, was mir bei dem Wikipedia-Artikel zur radialen Polarisation gesagt wird. Offensichtlich kann man damit sowas, also Strahlen stabilisieren, zum Beispiel Laser oder sowas, weil sich ein Strahl mit radialer Polarisation wohl sogar selbst heilen kann. Was das heißt, keine Ahnung.
Okay.
Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr Experimentalphysiker seid. PhysikerInnen natürlich. Ne? Ja, gut. Keine Ahnung.
Ja, dann lassen wir es einfach dabei.
Ja. Ja, warum interessiert sich der First Servant dafür? Weil er eventuell gerne ja mal einen Brieffreund hätte auf der anderen Seite der Galaxie. Und dafür hat er sich sogar seine eigene Subfrequenz gebaut. So. Okay, also ich habe in dem Moment gedacht, okay, man möchte uns offensichtlich zeigen, dass dieser Junge sehr, sehr, sehr schlau ist.
Ja, ja. Das hat funktioniert. Und einsam natürlich, ne?
Ja, stimmt. Also er wünscht sich auch irgendwie einen Freund. Ja. Ne? Das heißt, er ist auch irgendwie einsam, ja. Okay, wir gehen nochmal unten auf den Planeten. Alora macht den Treue-Test. Alle DienerInnen müssen ihre Münze zeigen, um Treue zu schwören. Eine dieser Dienerinnen wird übrigens von Ava Blackwell gespielt. Mhm. Die ist nicht nur Rebecca Romijn's Stunt-Double hier für Strange New Worlds.
Ach.
Die hat in Discovery auch mitgespielt. Und zwar als Lieutenant Ina. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst.
Sag mal irgendwas. Wer war denn das noch gleich?
Am Ende der dritten Staffel hat Sarah Mittisch war Sarah Mittisch nicht da, um Lieutenant Nielsen zu spielen. Da haben wir uns auch gewundert, wo Lieutenant Nielsen in der ganzen Zeit ist.
Ah, ja.
Weil Sarah Mittisch hatte vorher Ariam gespielt und hat dann ganz plötzlich Lieutenant Nielsen gespielt, weil Ariam aus Gründen nicht mehr da war. So. und Ava Blackwell hat dann da Lieutenant Ina gespielt. Also da konnte man die schon sehen. Ava Blackwell hat außerdem mehrere Os Nullos Charaktere gespielt, also die mit dem großen Kopf.
Ja.
Aber gut, das hätte sie ja machen können.
Genau,
aber es hat halt Ava Blackwell gemacht.
Ja.
So. Hier darf sie dann tatsächlich auch nochmal fast ohne Maske spielen. Ja. So, eine der Wachen, nämlich ein Wache namens Keir, hat ein beschädigtes Amulett. Und als Alora die Münze darin sehen möchte, rennt Keir plötzlich los. Die anderen Wachen sind aufmerksam, laufen hinterher, aber er erschießt eine mit so einem Speerlaser-Dingsy, was er in der Hand hat.
Mhm. Ich glaube, der ist aus Stargate, ne? Haben sie den wahrscheinlich noch irgendwie alte Kulisse günstig bekommen.
Genau, die Waffen sind alle aus anderen Franchises geklaut.
Ja.
So, er läuft dann verfolgt von den anderen Wachen, aber die haben auch Waffen.
Ja.
Durch den Garten. Die anderen Wachen sind aber alle doof. Nur Pike, der kann ihn schließlich stellen.
Genau. Die anderen sind natürlich dafür ausgebildet, ne? Das sind ja Wachen, also das sind ja Sicherheitsmenschen, ne? Aber naja, gut.
Aber Pike kann ihn stellen, indem er einfach radikal gegen ihn läuft.
Ja.
Keir nimmt dann aber auch Alora zu Geisel, ne? Und hält ihr ein Messer an den Hals. Und konfrontiert dann auch sie mit dem Grund, warum er sie verraten hat. Er sagt, ich will meinen Eid erfüllen und auf alles verzichten, wofür diese schwebende Hölle hier steht. Es lebe der erste Diener, also es lebe der First Servant.
Versteht man natürlich an seiner Stelle noch nicht so ganz, aber wir verstehen zumindest, dass es Kritik am System gibt, ne? Ja. Und es lebe, ne? Der First Servant hätte uns natürlich schon auf den richtigen Trichter bringen können. Es wird unsere Skepsis wird eben weiter genährt hier. Ne?
Genau, und vor allen Dingen, es ist Systemkritik, aber offensichtlich auch nicht Kritik am First Servant selber.
Ja, genau.
Das heißt, wir merken schon, irgendwas stimmt hier einfach wirklich gar nicht.
Ja.
Es kommt dann zum Handgemenge und am Ende ersticht Alora ihn, die Frage ist, ob versehentlich, mit seinem eigenen Dolch. Was würdest du sagen, war es versehentlich?
Ja, ist nicht so ganz klar. Ne? Ich habe auch den Verdacht gehabt, sie wollte es so vor Pike so ein bisschen versehentlich aussehen lassen, aber vielleicht ist es ihr auch ganz recht, dass der Typ jetzt weg ist.
Wenn es versehentlich gewesen wäre, dann wäre es so gewesen wie bei Quark mit seinem klingonischen Angreifer in The House of Quark. Aber Quark musste danach eine Klingonin heiraten.
Naja gut, Pike und Dingsbums heiraten ja nicht, aber sie
machen wir andere Sachen.
Ja. So. Für die man verheiratet sein sollte.
Ja, also wirklich.
Also wirklich.
So. Kein Sex vor der Ehe.
Ja.
Wir sind hier der Keusche Podcast.
Ja.
So.
Was?
Bullshit.
Ja.
Sam Kirk trifft Uhura in der Messe. Wir sehen Sam Kirk wieder. Wann haben wir den zuletzt gesehen? Ich glaube Folge 2.
Ich glaube auch, ja. Aber es fühlt sich so an, als wäre er nie weg gewesen.
Ja.
Und der
Uhura schaufelt. Ja, natürlich. Dieser Schnurres ist wunderbar. Uhura schaufelt sich gerade noch schnell so ein paar Nudeln rein, weil sie nicht schon wieder eine Pausenpredigt von Laan bekommen möchte.
Ja.
Kirk sagt, ja, also du darfst dir auch mal eine Stunde Pause erbitten. Dann kommt La'an dazu und sagt, ja, das kannst du mir auch selbst sagen, Kirk. Und er sagt so, ich bin konfliktscheu.
Schöner Moment. Fand ich sehr nice, ja.
Ja, und es war aber auch wieder ein Stück Charakterarbeit La'an gegenüber, weil La'an scheint wirklich gefürchtet streng zu sein. Ja. Also die hat offensichtlich schon Ruf.
Ja, definitiv. Das können wir auf jeden Fall festhalten.
So, die hat jetzt Datenchips von der Absturzstelle geborgen. Uhura soll die als Linguistin auswerten und übersetzen. Und Uhura sagt schon, ja, aber so richtig erlaubt ist das nicht, was du hier gerade machst, ne? Und La'an sagt dann auch, ja, hier Sicherheitsdings Nummer 6 oder sowas, beuge die Regeln. So. Es ist aber vor allen Dingen auch ziemlich viel Arbeit für Uhura, ne? Also es ist so, La'an ist auch echt eine schlechte Chefin, ne? Also du darfst keine Pause machen und jetzt machst du erstmal Crunch-Time hier, bitteschön.
Ja, genau, es ist ein bisschen ne, der Kopierjob, wobei, also da steckt ja noch irgendwie so ein bisschen was hinter, aber es ist so, bitte kopieren Sie diese, weiß ich nicht, 150 Bücher mal in eine Datenbank oder so. Dann können wir die nämlich durchsuchen und dann finden wir auch ein Ergebnis.
Musstest du sowas schon mal machen?
Nee. Also ich hab schon viele Jobs in meinem Leben gemacht und auch Praktika und so, aber ich glaube, ich habe wirklich nie, also ich habe mal Excel-Sheets ausgefüllt, aber das hatte schon alles Sinn irgendwie. Ich glaube, ich musste nie irgendwie irgendein Bullshit machen.
Ja, was heißt Bullshit? Also Kopierjobs halt. Musste wirklich auch schon Kopierjobs machen. Also als ich als studentische Hilfskraft gearbeitet habe, da musste ich auch sowas machen.
Ja, also es gab Zeiten, wo ich habe mal in der IT oder EDV, so hieß es früher, gearbeitet, auch als Hiwi-Job. Da kam es schon mal vor, wenn gerade kein anderer greifbar ist, dass ich dann auch mal einen Kopierjob gemacht habe. Aber eigentlich war das nicht mein Bereich.
Ich habe mal Seminarreader digitalisiert. Da habe ich hier alle über den Kopierer gejagt und damit eingescannt.
Oh, fürchterlich.
Und dann natürlich auch noch benannt, jeden einzelnen Artikel benannt mit Datum und Autor, Titel und sowas. Aber immerhin habe ich mir diese Datenbank zumindest mitgenommen. Also ich habe jetzt ganz viele wissenschaftliche Artikel.
Geil. Ich glaube, das ist das Sinnloseste, aber das ist also aus meiner Perspektive gar nicht so sinnlos. Oder also es ist so sinnlos aus der Perspektive der Menschen, die es betrifft. Das Sinnloseste war, ich habe einen Hiwi-Job gemacht. Da war einer meiner Hauptkernaufgaben quasi, dass ich dafür da war, die USB-Sticks von Profs in Rechner zu stecken, um deren PowerPoints zu starten.
Ja, guck mal.
Ja.
Ah, ja, oh, stimmt, das habe ich auch schon gemacht. Ja. So Veranstaltungsbetreuung. So.
Ja, genau. Ja. Ja. Also, ich meine, ich war 6 Hörsäle waren es. Es war, oder 8 sogar, ich weiß gar nicht so genau. Und es war im Bereich Medizin.
Mhm.
Und offensichtlich waren die sehr betreuungsintensiv, was Technik angeht. Und es war wirklich so, dass du da, also fast bei jedem, es gab kaum jemanden, der das nicht hat machen lassen, der quasi die IT vorbereitet gerne hätte. Ja.
Das ist aber auch geil. Ne? Ich hab da irgendwann so Tagungen als Hilfskraft betreut, wo auch wirklich nur ProfessorInnen gesprochen haben.
Ja.
Ne? Und mein einziger Job war, dass ich das HDMI-Kabel in ihr Laptop gesteckt habe.
Unfassbar, ne? Unfassbar.
Und ich musste aber diesen Job auch machen.
Ja, ja klar.
Okay. Dafür wollt ihr mich jetzt bezahlen, dass ich dieses HDMI-Kabel da reinstecke?
Das ist halt unter der Würde eines Profs. Ich meine, ich kann es ja irgendwie ein Stück weit, ne, bei einer Veranstaltung ist vielleicht auch mehrere Redner, dann kommen 16 verschiedene Rechner und dann funktioniert irgendwas mit der Auflösung nicht oder das wird nicht erkannt oder so, dann stehst du da als jemand, der aus der Wissenschaft kommt und 180.000 Euro bekommt im Jahr und dann willst du halt nicht irgendwie da blöd aussehen. So. Wobei es ist Bullshit.
Naja, so, wo waren wir denn eigentlich gerade?
Irgendwer hat einen USB-Stick in den Rechner gesteckt? Nee, wie sind wir denn
überhaupt dahin gekommen? Datenchips. Uhura muss
Datenchips. Ah ja, richtig, sinnlose, genau, sinnlose Jobs.
Ja, ist ja nicht so sinnlos, aber Uhura hat halt sehr, sehr viel Arbeit. Aber Uhura kann auch 37 Sprachen, das wurde uns ja auch nochmal im Previously On gezeigt, dieser Folge.
Ja.
Wir gehen zu M'Benga in die Krankenstation. Der ist total begeistert, ne, weil beim First Servant ist keine Spur mehr eines Schädeltraumas zu sehen. Deswegen fragt er jetzt nach, also könnte Jamal eventuell auch seine Tochter heilen? Ne?
Mhm.
Und Jamal sagt, ja, ich könnte, aber ich darf nicht. Mhm. Oberste Direktive der Majalis ist nämlich, Technologie wird nicht geteilt.
Okay.
Ja. Und M'Benga verweist dann auch sofort auf die oberste Direktive, die auch die Föderation hat. Die gelte aber, sagt er, nicht für medizinische Eingriffe. Das war übrigens zu Archers Zeit offenbar noch anders, wenn ich mich richtig erinnere, weil in Dear Doctor hat Dr. Phlox doch wegen der obersten Direktive auch nicht angegriffen und so eine Spezies sterben lassen, oder?
Ja.
Also er hat auf jeden Fall die Spezies sterben lassen. Also es gab auch irgendwie das Potenzial einer anderen Spezies, dass die zur Entfaltung kommen konnte auf diesem Planeten bei Dear Doctor. Aber er hat auf jeden Fall nicht eingegriffen. Ich meine auch, dass er das mit der obersten Direktive begründet hat.
Kann ich mich nicht daran erinnern, aber es klingt jetzt auf jeden Fall nicht total abwegig. Mir war das auch gar nicht so bewusst, dass die oberste Direktive tatsächlich nicht gilt für medizinische Eingriffe.
Ja, das scheint ja auch neu zu sein. Das sagt der Menger jetzt ja hier gerade, genau.
Ja, klar, aber neu zu sein heißt ja insofern, ab da müsste es ja dann gelten, also auch für alles, was danach kommt, ne?
Ja. Aber ich glaube, es gibt nachher tatsächlich keinen Referenzfall, dass man eigentlich die oberste Direktive behält, aber wenn jemand krank ist, greift man ein. Weiß ich auch nicht. Gut, Jamal oder heißt er überhaupt Jamal oder Gamal? Na egal. Ich nenne ihn jetzt weiter Jamal.
Ja.
Jamal gibt M'Benga Hoffnung auf ein Bündnis zwischen Föderation und Majalis.
Ja.
Und M'Benga ist sichtlich nicht zufrieden mit dieser Hoffnung. Der hätte gern mehr.
So. Ja, vor allen Dingen jetzt, ne? Also ja, ich meine, wenn die Rettung deiner Tochter zum Greifen nah ist, ne, dann ist es, da gehört natürlich schon echt viel dazu, zu sagen, okay, ja, kann ich verstehen. Dann sehen wir uns in 150 Jahren wieder, gar kein Problem.
Naja. Wir gehen nochmal auf den Planeten. Pike bringt Alora zu ihren Gemächern.
Das ist was macht er, wenn seine Lebenszeit vorbei ist, ne? Also fängt er dann auch an, sich in Transporterpuffer zu begeben, so wenn er, weiß ich nicht, 60 ist oder so, damit er irgendwie mehr Zeit hat, um sie dann auch irgendwann heilen zu können?
Maybe. Oder vielleicht hat er einfach so weit auch gar nicht gedacht, weil er, das scheint ja irgendwie sein letzter Move gewesen zu sein und ohne groß über die Konsequenzen nachzudenken. Ja. Gut, aber er hat ja noch ein paar Jahre.
Ja, er hat ein paar Jahre.
Ja. So, Pike und Alora. Alora trauert um Kier und hat Angst vor weiteren Attentätern. Pike will vor ihren Gemächern warten. Alora will aber eher, dass er mit reinkommt.
Und das auch relativ offensiv. Also da ist jetzt mit Flirten vorbei. Jetzt wird ausgesprochen, was hier Phase ist. Ne?
Genau. Und wir sehen dann auch, sie verbringen die Nacht zusammen und gestehen sich gegenseitig auch gewisse Gefühle füreinander. Ne? Mhm. Sogar auch tiefe Gefühle. Pike fühlt sich Alora sogar so nah, dass er ihr sogar von seinem Unfall in 10 Jahren erzählt.
Ja. Ich meine, das kann er ja auch irgendwie ein Stück weit gefahrlos, ne, weil damit ne, bricht er jetzt keine Regeln oder was auch immer, ne? Sie ist ja weit entfernt von allem und so, aber trotzdem bemerkenswert, ne?
Ja, es ist halt total privat, ne?
Ja.
Und sie hätte ja sogar die Lösung, denn ihre Ärzte könnten Pike bestimmt heilen, aber sie sagt halt schon auch in diesem Moment, ja, aber es ist halt auch kompliziert.
Ja. Du müsstest dann bei uns wohnen, bei uns leben und unser Lebensweg annehmen und da ist Pike ja jetzt schon skeptisch, obwohl er noch gar nicht so ganz genau weiß, was das im Endeffekt bedeutet. Ne?
Ja, und sie wirkt ja auch ein bisschen skeptisch, ob das überhaupt so geht.
Ja,
ne?
Ja.
Ja, okay. Wir gehen nochmal zu Uhura und Lan. Uhura ruft Lan, denn sie hat was gefunden. Sie hat nämlich die Sprachwurzeln untersucht, dieses Dialektes von dieser Kolonie und was gefunden.
Mhm.
Und Lan ist auch sofort, oh, okay, krass, solltest du wahrscheinlich dem Captain zeigen und mach's bitte selbst, weil das sind ja deine Ergebnisse.
Ja.
Das fand ich einen sehr, sehr schönen Move von Lan als Chefin.
Ne? Auf jeden Fall, ja.
Also sie möchte sich nicht mit Federn anderer schmücken. Sie lässt dann auch wirklich auch die Props zu Uhura kommen.
Ja.
Finde ich auch richtig, richtig gut.
Fand ich auch cool, ja. Aber wir merken auch, offensichtlich ist es eine wichtige Erkenntnis, um die es hier geht. Ne?
Genau. Vorher gehen wir aber noch auf die Krankenstation. M'Benga bringt Essen in die Krankenstation. Mal ganz unabhängig davon, was da jetzt drin passiert. Haben die keinen Replikator da?
Ja, wer weiß das schon. Aber es sah einfach besser aus, wenn er durch die Tür kommt mit dem... Ja, vielleicht gibt's ja auch da irgend so einen Nilix, der ab und zu mal was kocht, damit es mal anders schmeckt oder damit Energiereserven gewahrt werden oder so.
Ja, oder was ich mir gerade überlegt habe, vielleicht versucht er auch den Replikator in der Krankenstation nicht zu benutzen, damit nicht auffällt, dass er irgendwie Essen zu seiner Tochter, obwohl er bringt das gar nicht zu seiner Tochter, ne? Der wollte das eigentlich den beiden bringen, ne?
Ja.
Ja, komisch.
Unklar.
Jamal ist auf jeden Fall eingeschlafen und im Banger hört Kinder lachen. Tatsächlich hat der First Servant Rukia aus dem Transporterpuffer geholt und spielt nun ein Spiel mit ihr.
Ups.
Wie heißt dieses Spiel? Mir ist die ganze Zeit nicht eingefallen, wie das Spiel heißt.
Gibt es da einen Namen für?
Ja, aber es ist Springen. Nee. Wie heißt denn das?
Ich will die ganze Zeit Gummis sagen.
Hüppekästchen, nee.
Hüpfekästchen? Nein.
Aber es ist Käsekästchen, oder? Käsekästchen. Oder war Käsekästchen das mit dem...
Das was mit Zeichnen, oder?
Mit den Zeichnen? Wie heißt denn das? Das spielt doch jedes Kind.
Ja, meine Kindheit ist schon 10 Jahre her.
Grob. Hüpfkästchen.
Kästchen hüpfen, da kommt bestimmt nichts bei raus bei Google. Kästchen hüpfen.
Kästchen hüpfen. Ich meine, das hat auch irgendeinen spezifischen Namen.
Hüpfwelt, Kinderspiele.de, weiter hier Hüpfspiele. Himmel und Hölle. Ja, das also Himmel und Hölle kenne ich es auch tatsächlich.
Das hat
oder Himmel und Erde.
Hüppekästchen, ja, keine Ahnung.
Briefhopse. Hinkepott. Hüpfschnecke.
Was?
Das sind verschiedene so Sachen, die man so aufzeichnen kann. Da kann man so durchhüpfen.
Naja.
Ihr wisst es auf jeden Fall. Genau. Also schreibt's uns in die Kommis.
Schreibt's in die Kommis. Juhu. Ich drück die Glocke. Sie nehmen aber auf jeden Fall keine Kreide, um das auf den Boden
natürlich
zu schreiben.
Natürlich.
Das Gitter, was der kleine Junge macht, ist, das besteht aus Edelgasen, die er aus dem atmosphärischen Prozessor genommen hat. Und ich habe mir gedacht, oh Gott, die Enterprise hat wieder einen atmosphärischen Prozessor an Bord. Wissen die denn nicht, dass die Dinge total leicht explodieren können und dringend per Spanngurt festgemacht werden sollten?
Hoffentlich ist der festgemacht, ja.
Oh, ja, atmosphärischer ja. Prozessor. Ja. So, Benga bringt Rukia wieder in Transporterpuffer und sagt dem First Servant, dass er niemanden davon erzählen darf.
Ja.
Das checkt er nicht. Ich habe nur in diesem Moment gedacht, weil im Benga Rukia verspricht, dass sie nicht mehr lange im Transporterpuffer bleiben muss,
ja,
dass sich dieses Thema, diese Season noch zuspitzen wird.
Ja, vermutlich schon. Ne?
Ich bin gespannt, wie. Ja.
Und dass er diesen armen kleinen Jungen da so unter Druck setzt, ist natürlich auch echt mies. Ne? Jetzt muss der da seinen Vater anlügen.
Ja, aber ja, er ist halt verzweifelt im Benga. Ne? Der macht verzweifelte Dinge. Katze in der Kiste macht komische Sprünge.
Oh, da kommt der Philosoph durch.
Das ist eher ein holländisches Sprichwort. Ja. So, Jamal kommt dazu und holt den First Servant wieder aus der wieder in die Krankenstation, in die Krankenstation rein, ja, aus dem Büro. Ja, ist gar nicht so amused, dass der First Servant zum Spielen gegangen ist, einen Raum weiter. Also ist wirklich sehr helikoptermäßig unterwegs, der Jamal.
Naja gut, ich meine, wir wissen jetzt mittlerweile auch, dass dieses Kind wirklich sehr wertvoll ist, also aus verschiedensten Gründen, also für ihn nochmal ganz anders wertvoll und eine ganz andere Bedrohung im Raum liegt, aber wir haben ja vorher auch gelernt, dass dieses Kind für dieses ganze Volk ja wahnsinnig wertvoll ist. Also ich kann seine Nervosität spätestens nachdem ich die Folge dann gesehen habe, durchaus nachvollziehen.
Ja. So, Pike ist von Uhura und Lan auf die Brücke gerufen worden und ist gar nicht so glücklich, dass er von seinem Liebesabenteuer zurück auf die Enterprise kommen muss.
Ja.
Aber Uhura sieht es begründet. Sie hat nämlich einige Infos. Erstens, die Sprache lässt sich tatsächlich auf diese Kolonie zurückführen, von der sie immer gesprochen hatten.
Mhm.
Zweitens, diese Kolonie ist tatsächlich auf einem Klasse-L-Planeten. Das heißt, sehr raues Klima und das Ding ist ein paar Lichtjahre entfernt.
Mhm.
Klasse-L-Planeten kennen wir, wurden zum allerersten Mal in der TNG-Episode The Chase erwähnt. Aber einen habe ich sehr, sehr stark vor Augen, nämlich einen Klasse-L-Planeten, auf dem Odo und Quark abstürzen in The Ascent. Das ist, wo die diesen Aufstieg machen auf den Berg.
Ja, ich erinnere mich. Ja, das ist so die Kernepisode, wo eigentlich klar wird, also uns allen sowieso, aber ich glaube auch den beiden klar wird, dass sie ein Stück weit befreundet sind.
Genau, und wo auch klar wird, dass Quark wirklich ein guter Mensch ist.
Ja, vor allen Dingen Mensch, ja.
Ja, also
Ding.
Ein guter
Charakter. Ja, eben kein guter Ferengi, sondern eigentlich ein guter Typ.
Ja. Die würde ich aber gerne mal sehen. Auf jeden Fall, das war ein L-Klasse-Planet. Das heißt, Odo sagt dann, ja, L-Klasse heißt im Prinzip kaum bewohnbar. Mhm. Sehr, sehr raues Klima und genau. So, dritte Erkenntnis von Uhura ist der Aha-Moment, diese Sprache hat gemeinsame Wurzeln mit der Sprache auf Majalis. Und das ist unmöglich ein Zufall. Diese Kolonie ist also keine Alien-Kolonie, sondern muss ein Ableger von Majalis sein.
Skandal.
Skandal. Pike versucht das noch zu rationalisieren, ja. Weil der ist wirklich völlig verblendet in dieser Folge. Sagt, naja gut, die Majalis vertrauen Außenstehenden halt nicht, wollten uns deswegen nicht einweihen. Es gibt bestimmt eine plausible Erklärung für die ganze Nummer. Ne?
Ja.
Schwierig.
Ja.
Ist übrigens auch schon mal vorgekommen, dass das nicht auf die einzelne Spezies zurückgeführt worden ist, dass eine gemeinsame Sprache besteht. In The Omega Glory gibt's die Bewohner von Omega 4, mhm. die entwickeln als Sprache Englisch.
Ach.
Und reproduzieren sogar die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten und die Flagge der Vereinigten Staaten. Und sie reden nie darüber, dass das wahrscheinlich Ableger der Menschen sein könnten.
Ah, was?
Ja.
Okay.
Und ich frage mich auch, ob Uhuras Schluss nicht ein bisschen kurzfristig ist. Es hätten ja auch sein können, dass die irgendwelche Subraumkommunikation oder sowas abgefangen haben oder so. Oder keine Ahnung. Weiß nicht.
Ja.
Ja. In dem Moment meldet sich auf jeden Fall M'Benga über die Com. Jamal hätte nämlich mit dem First Servant die Krankenstation verlassen und will zum Planeten beamen. So. Pike will Jamal aufhalten. Mhm. Der sagt, nein, ich glaube, die Enterprise kann mich nicht schützen. Und tatsächlich beamt er weg. Und Pike schnauzt Kyle an und sagt, was soll das?
Ja.
Und Kyle sagt, das war ich nicht.
Ja, nicht schiebt
seine Dinger da hin und her. So. Pike hätte eigentlich bemerken sollen, dass das nicht der Transporter-Effekt der Enterprise war. So. Aber Pike bemerkt ist völlig nicht daneben so gerade.
Genau. Pike bemerkt eigentlich nichts mehr. Grade, genau. Ja.
Deswegen macht doch erstmal Kyle fertig. Pike lässt dann Una nach Schiffen scannen und tatsächlich ist eines da. Dann beamt plötzlich Jamal zurück, aber der First Servant ist weg. Pike gibt roten Alarm. Auf der Brücke kann Spock die Lebenszeichen des First Servants auf dem Kampfkreuzer erfassen. Mhm. So, das behalten wir uns mal. Mhm. Ja. Rufe werden ignoriert. Pike befiehlt deswegen Lieutenant Mitchell, einen Traktorstrahl einzusetzen. Klappt auch, aber der Kampfkreuzer versucht weiterhin auf Warp zu gehen. Dadurch schaffen sie ein Belastungsungleichgewicht und Mitchell schafft es nicht mehr, den Traktorstrahl wieder zu lösen. Also explodiert das Schiff.
Ups.
Und alle sind auch erstmal geschockt.
Ja.
Auch Jamal, der sieht das und bricht zusammen. Tja.
Damit hätten wir nicht gerechnet.
Nee, überhaupt nicht. Und ich war auch erstmal so geschockt und habe gedacht, oh, krass. Also das da habe ich jetzt auch nicht kommen sehen.
Ja.
Alora meldet sich und sieht das als apokalyptisches Geschehen. Pike sagt so, ich verstehe deine Trauer und wir sind bei euch und wenn wir irgendwas wieder machen können, dann sind wir bei euch. Und sie macht weiter und sagt, Majalis wird auf die Oberfläche des Planeten fallen, der aus Lavaflüssen und Säureseen besteht. Und wir denken so, okay. erstens, warum?
Ja.
Zweitens, was ist das für eine Welt? Ist das eine Klasse M-Welt? Ein Planet, der aus Lavaflüssen und Säureseen besteht? Ja, und dann lockt Alora sich aus. Pike ist emotional berührt und jetzt auch sauer gegenüber seiner Crew, ne? Weil er sagt, wie kann dieser komische Kampfkreuzer Leute von der Enterprise beamen? Und Uhura sagt, pass mal auf, das kann ich dir erklären.
Ja. Ich meine, zu Recht, ne? Also das ist ja schon auch erstmal eine Frage, die man stellen muss an dieser Stelle, ne?
Ja, vor allen Dingen, weil wir vorher gesehen haben, wie unterlegen die Technologie dieses Kampfkreuzers ist.
Ja.
Ne? So. Ja. Jamal bemerkt jetzt sofort am Anfang, ja, was will die denn überhaupt? Möchte Uhura sofort diskreditieren, aber Lan steht dann für sie ein und sagt, Uhura hat jetzt hier Fakten zusammengetragen und diese Fakten kann sie jetzt mal referieren und ihr Urteil besteht auch nur aus Fakten. Das heißt, es macht überhaupt keinen Sinn, die jetzt zu diskreditieren. Also Ansage von Lan. Ne? Sie nimmt Uhura zwar in der Ausbildung hart ran, aber sie steht auch für sie ein.
Absolut. Ja, guter Zug.
Genau, Uhura schließt also, wer jemand von der Enterprise beamen will, der braucht vollständige Biomuster der Person. So. Vollständige Biomuster werden auf der Krankenstation erfasst. Und tatsächlich zeigen die Aufzeichnungen, Jamal hat auf diese Biomuster zugegriffen, bevor er den First Servant in den Transporter rumgebracht hat. Mhm. Und er hat sich auch selbst vollständig gescannt und seine Daten hochgeladen. Das heißt, es ist nicht nur, hey, ich bin doch sein Arzt. So, ne? Mhm. So, Uhura kann also schließen, es war definitiv Jamal, der diesen Transport hier durchführen lassen hat. Damit hat Uhura übrigens auch die von Pike so berüchtigte Lektion 7 bestanden, ne? Und Laan sagt, ja, eigentlich hättest du dafür unter Mugatan Atmungssteinen suchen müssen.
Ich habe da auf dich gebaut an der Stelle, weil ich habe es nochmal kurz zurückgespult und habe gedacht, muss ich's verstehen? Nee, muss ich nicht. Naja, gut, Andi.
Ich bin mir nicht sicher, was ein atmender Stein ist, also was ein Atmungsstein ist, keine Ahnung.
Ja.
Aber Mugatan scheint mir doch der Planet zu sein, auf dem die Mugatus leben.
Ah.
Oder?
Naja, die sagen was anderes dazu, ne? Was sagen die denn noch dazu?
Wo die Mugatus leben?
Sagen die da nicht irgendwie sowas wie, weiß nicht, Planet oder was auch immer?
So? Planet Mugatu? Nein. Ja. Auf dem Planeten Neural. Doch, sagen sie. In Toss, der erste Krieg, heißt der Planet Neural. Stimmt, ärgerlich. Private Little War. Naja, gut, aber vielleicht, da wo Mugatus sind, gibt es vielleicht auch Mugatan Atmungssteine. Ich habe es zumindest mit dem Mugatu zusammengebracht.
Aber du weißt nicht, was Atmungssteine sind und was daran so eine fiese Aufgabe ist.
Nö. Ich habe halt gedacht, dass es gefährlich ist, weil da Mugatus leben.
Ja, okay. Ja.
Aber fair enough, ja. Jetzt hast du natürlich den Punkt gefunden, dass dieser Planet eigentlich Neural heißt. Ich habe mich dann aber auch gefragt, ob Laan dann jedes Mal nach Mugatan oder so oder nach Neural reist, wenn sie einen Sicherheitsoffizier ausbildet.
Ja, schwierig. Wäre auf jeden Fall aufwendig.
Keine Ahnung. So, Pike möchte jetzt die Wahrheit von Jamal hören. Dann wird aber von Spock zu Deck 17 gerufen. Jamal landet also erstmal in der Brig. Mhm. Spock hat in einer Frachtkiste auf Deck 17 tatsächlich den First Servant gefunden. Die Frachtkisten stehen da einfach im Flur rum.
Ja, habe ich mir auch gefragt. Was ist denn da für ein Chaos, bitte? Was ist denn da los?
Und ohne Spanngurte wieder.
Ohne Spanngurte, ja, klar. Ja, kein Wunder, wenn er alles durcheinander fliegt.
Schwierig.
Ja. In was für einem Zustand die Enterprise ist, echt.
Aber die Frachtkisten sind ein schönes Gimmick, weil die Symbole, die da drauf sind, sind aus dem Motion Picture.
Ach echt? Ja. Stehen die also schon was länger rum?
Offensichtlich. Werden noch was länger da rumstehen.
Rumgestanden sein, ja.
Der First Servant hatte ja seine eigene Subrum-Frequenz gebastelt. Spock war so schlau, diese zu überwachen, nachdem der First Servant ihm davon erzählt hatte. Und davon kam jetzt ein Notruf. Spock sagt, dass der First Servant vielleicht nie auf dem Schlachtkreuzer war. Das verstehe ich nicht ganz, weil er hatte ihn doch selbst dort gescannt.
Ja.
Was ist da passiert? Ja, er hat eben noch, als dieser Schlachtkreuzer da los war, hat er gesagt, oh, ich scanne hier die Biozeichen vom First Servant da drauf.
Das habe ich nicht mehr im Kopf, aber wenn er das gesagt hat, ist diese Aussage natürlich strange, ja. Oder der First Servant hat sich einmal schnell hin und her gebeamt, aber wie hätte er das tun sollen?
Ja, er sagt dann, die haben ihn dahin gebeamt, wo das Signal herkam. Das ist aber auch eine Aussage, die ich überhaupt nicht verstanden habe. Also ich weiß nicht, ob ich da irgendwie in der Übersetzung rumgesponnen habe. Ich kann es gerne nochmal suchen. Er entwickelte eine Methode zur Erzeugung seines eigenen Subraumkanals auf einer ungenutzten Frequenz. Ich dachte, es könnte ein Nutzen sein, es zu überwachen. Niemand auf diesem Kampfkreuzer hätte überleben können, sagt Pike. Und dann sagt Spock, vielleicht war er nie auf diesem Kampfkreuzer. Ich glaube, seine Entführer haben ihn dorthin gebracht, wo das Signal seinen Ursprung hat, hier auf der Enterprise. Was für ein Signal?
Weiß ich auch nicht.
Dieses Subraumsignal, was der selber entworfen hat, und warum sollte das in diesem Frachtcontainer seinen Ursprung haben?
komisch.
Unklar, unklar.
Komisch, ja. komisch. Okay, verstehe ich nicht. So, aber auf jeden Fall retten sie jetzt diesen First Servant da aus diesem Frachtcontainer ja. Und der will sofort zur Thronbesteigung nach Majalis. Sofort.
Ja.
Und das sehen wir dann auch. Dem First Servant wird zugejubelt. Pike konfrontiert Allura mit den ganzen unklaren Dingen. Ne? Also, warum ist der First Servant verantwortlich für das Wohlergehen von Majalis?
Ja.
Warum will sein Vater ihn entführen? Und warum hast du mir nicht gesagt, dass diese Kolonie eine Majalis-Kolonie ist? Antworten bekommt Pike aber nicht. Mhm. Und die Prozession für den First Servant beginnt.
Und der ist richtig gut gelaunt, ne?
Der ist total, der ist super safe, der findet das alles spitze. Und das Volk jubelt ihm zu. Una besucht währenddessen Jamal in seiner Zelle. Der betont, dass er nur wegen des Wohlergehens seines Sohns so besorgt war. Er wollte ihn beschützen und ist jetzt auch tief erschüttert, dass der First Servant trotzdem auf Majalis gelandet ist. Das heißt, er hat jetzt nicht nur Regeln gebrochen, er hat auch nichts erreicht.
Ja.
Pike darf bei der Prozession mit in die heiligen Hallen, um der Thronbesteigung beizuwohnen. Er weiß noch nicht, was es ist, aber ist natürlich auch erstmal interessiert.
So. Ja.
Una ist jetzt, nachdem sie irgendwas von Jamal erfahren hat, sehr darauf erpicht, irgendwie Kommunikation mit Pike herzustellen. Aber die Kommunikation auf dem Planeten ist gestört.
Natürlich, ja.
Und beamen runter können sie auch nicht, weil auch das gestört ist. Also da ist offensichtlich eine sehr, sehr Hochtechnologie-Gesellschaft, ne? Offensichtlich dann ein Kraftfeld aufgebaut, das alle Signale verschleiert irgendwie.
Ja, ja.
Und wir sehen dann auch, die heiligen Hallen entpuppen sich als eine Art Maschinenraum für die Wolkenstadt. Der First Servant betont gegenüber Allura nochmal seine Opferbereitschaft und sagt auch, ja, ich möchte das machen in Freude und Dankbarkeit. Mhm. Aber kurz bevor der First Servant auf den Thron gesetzt werden soll, wird der alte First Servant abtransportiert und wir sehen einen verdorrten Kinderleichnam.
Mhm. Den lassen sie ja auch Pike sehen, ne? So in der Überzeugung, dass er schon verstehen wird, dass sie da irgendwie das Richtige tun, ne? Auch wenn er noch gar nicht gecheckt hat, was da eigentlich jetzt Phase ist. So.
Was hat das mit dir gemacht?
Das war natürlich schon ziemlich spooky, ne? Und jetzt es war in dem Moment natürlich auch klar, warum Jamal da alles versucht hat, um es zu verhindern, ne? Also wenn es um dein Kind geht, dann natürlich willst du das nicht, dass genau das passiert. Ja.
Deswegen sage ich, was hat's mit dir gemacht?
Ja.
Ne? Jamal als Vater dieses Kindes.
Ja.
Jetzt können wir uns vielleicht ein bisschen mehr in ihn hineinversetzen.
Ja.
So, was hättest du getan?
Wahrscheinlich das Gleiche. Also was heißt wahrscheinlich? Also ziemlich sicher das Gleiche, ne? Wir können ja gleich noch über diese philosophische Frage sprechen, die sich dann irgendwie aufdrängt, ne?
Müssen wir, ja.
Ja, aber ganz klar, also wenn es um dein Kind geht, dann willst du natürlich genau das nicht, ja. Oder du bist wirklich sehr überzeugt von dem System, ne?
Pike versteht jetzt endlich, was passiert.
Wow.
Und versucht, Allura aufzuhalten.
45 Minuten später.
Ja. Aber die Wachen halten ihn weg. Die Maschine verbindet sich mit dem First Servant. Der wird sofort apathisch. Pike reißt sich zwar los, wird aber dann kurz vor dem Thron bewusstlos geschlagen.
Ja. Spannenderweise, ne, weil wenn es Kirk gewesen wäre, ja, und wir in TOS gewesen wären, hätte ich vermutet, dass er das Kind retten wird.
Mhm.
Und dass sie dann auch irgendwie vielleicht dann nach einer anderen Möglichkeit suchen, das Problem zu lösen, was existiert. Ne? Aber nicht in diesem Fall.
Ja, oder auch Discovery Staffel 3, ne? Da wird der Junge, der da wirklich den Burn ausgelöst hat, wird ja auch gerettet.
Ja.
Ne?
Ja, ja.
Und alles ist am Ende irgendwie gut. So.
Ja.
Ja, hier nicht.
Ja.
Es gab auch schon so eine ähnliche Geschichte bei TOS, Spock's Brain, ne? Bisschen absurde Episode, da wurde Spock's Gehirn gestohlen, um es in den Sigma Draconis 6 Controller zu installieren, der die Zivilisation Sigma Draconis steuert.
Okay.
Und in Enterprise Deathstop versucht so eine automatisierte Reparaturstation Travis zu entführen und ihn in den Computerkern zu integrieren.
Also, okay.
Es gibt schon so ein paar Momente, wo irgendwie jemand in Technologie integriert werden muss in Star Trek.
Ja.
Ja, aber hier haben wir tatsächlich ein absolutes Drama. Pike wacht dann später auf, da lehnt Alora über ihn und er will natürlich sofort los, um diesen First Servant zu befreien, ja. Aber Alora offenbart ihm, selbst wenn du es in die Kammer schaffen würdest, und ich würde dich erstmal gehen lassen, aber selbst wenn du es dahin schaffen würdest, du kannst ihn nicht trennen, das würde ihn töten. Die Maschine ist komplett dafür konzipiert, mit dem neuronalen Netzwerk eines Kindes zu funktionieren. Es gibt keine Alternativen, danach suchen wir seit hunderten von Jahren, aber es gibt keine Alternativen. Und das Kind, ja, das Kind leidet. So, wir sind uns dessen bewusst. Und das Volk lebt in Dankbarkeit ihm gegenüber, dass dieses Kind das Leiden auf sich nimmt. Und das ist ein ewiger Kreislauf und es wird immer wieder ein neues Kind geboren werden. Und auch dem neuen Kind sind wir dann immer wieder dankbar. Pike ist absolut erschüttert und stellt nochmal, deine ganze Zivilisation basiert auf dem Leiden eines Kindes? Really? Und Alora gibt eine sehr interessante Antwort, über die wir gleich noch diskutieren werden.
Ja.
Können Sie ehrlich sagen, dass kein Kind zugunsten der Föderation leidet, dass kein Kind in Armut oder Elend lebt, während diejenigen, die sich des Überflusses erfreuen, wegsehen? Der einzige Unterschied ist, dass wir nicht wegsehen und deshalb wird das Leiden nur auf dem Rücken von einem getragen. Das macht es zu einer heiligen Ehre, deshalb wähle ich unseren Weg. Sie hat hier einen Punkt, oder?
Ja, klar hat sie einen Punkt. Ich weiß nicht, ob sie eine Rechtfertigung hat für das, was sie tun, aber natürlich hat sie einen Punkt. Also wenn ich wirklich garantieren kann, dass eine Gesellschaft leidfrei existiert, und da ein da das quasi das Leid eines einzigen gegen das Leid von vielen gesetzt wird, dann ist das natürlich ein verlockendes Angebot, keine Frage. Also stell dir mal vor, ne, hier unsere Erde, ne, jetzt kannst du irgendwie sagen, alles Leid dieser Erde, an dem wir ja durchaus mitbeteiligt sind hier mit unserem westlichen Lebensstandard, so, ja. Ne, dieses können wir mit einem Schnipsen weghauen. Es muss sich halt nur einer finden, der alle, weiß ich nicht, 30, 40 Jahre geopfert wird. So, und dann geht's euch allen gut. Dann geht's uns allen gut.
Ja.
Verlockender Gedanke.
Verlockender Gedanke, aber dann könnten wir nicht mehr so schön wegsehen, wenn wir T-Shirts tragen, die von Kindern in Bangladesch in Sweatshops zusammengenäht werden oder wenn wir Handys in der Hand halten, in denen seltene Erde benutzt wird, die von Kindern in im Kongo geschürft wird oder so.
Ne? Aber das, ich meine, da hat sie ja natürlich auch einen Punkt. Ich meine, das ist natürlich auch irgendwie was, wo sie recht hat, wenn sie sagt, irgendwie, pass auf, wir schauen hin, wir wissen das. Wir wissen, genau, wem wir das zu verdanken haben. So. Ja. Und also das ist kein Opfer, das uns leicht fällt, aber wir verdrängen halt auch nichts. So, ne?
Genau. Und ihr lebt im Überfluss, aber verdrängt, dass es dafür Kinder gibt, die in Armut oder Elend leben.
Ja.
Ja, es ist ein verdammter Punkt und es ist ein verdammter Spiegel, der uns hier gerade vorgehalten wird.
Absolut, absolut, ja. Ich meine, ich kann auch Pike verstehen, ne? Der sagt, das ist irgendwie barbarisch oder das ist, du kannst nicht eine Gesellschaft, das Glück einer Gesellschaft auf dem Leid eines Kindes gründen. Aber ich meine, genau das tun wir, wenn wir ehrlich mit uns sind, dann gründen wir gerade wir hier in unserer westlichen luxuriösen Zivilisation das Glück unserer Gesellschaft auf dem Leid von vielen Menschen und auch von vielen Kindern.
Genau, und jetzt habe ich gerade zwei Extreme genannt, aber man kann natürlich auch schon in unserer westlichen Gesellschaft, innerhalb der westlichen Gesellschaft anfangen,
ja,
und sehen, dass der Reichtum, den hier bestimmte Bevölkerungsgruppen, wir unter anderem haben, der, ja, ist nur möglich, weil andere Leute eben diesen nicht haben.
Absolut, ja. Es ist natürlich ein Dilemma, ne? Also das ist ein Dilemma, es ist halt so die Frage, ob du sehenden Auges dann wirklich einen Menschen opferst, ne, das kannst du natürlich auch, ne, als barbarisch abtun, so, oder ob du halt sagst, okay, das ist halt ein Prozess, in dem wir uns befinden und den müssen wir als Menschheit vielleicht gehen und aushalten, um dann irgendwann zu dem Punkt zu kommen, dass keiner mehr leidet, wobei ich nicht glaube, dass das in der menschlichen Natur liegt, dass es eine wirkliche Gleichheit gibt.
Dafür müsste man sich halt dieses Leiden ständig vergegenwärtigen und nicht wegsehen. Und das ist halt, ja, das ist halt inconvenient, ne? Wie dieser Filmemacher mal gesagt hat, in einem ganz anderen Kontext, aber der meinte halt eine unbequeme Wahrheit, ne? Das ist Unconvenient Truth. Es gibt halt unbequeme Wahrheiten, ja, die wir gerne einfach wegignorieren. So. Hm. Und Alora, finde ich, hat einen Punkt, wenn sie sagt, was ist besser? Dass wir uns bewusst sind, dass wir das auf einem Leiden aufbauen und dafür dieses Leiden feiern und sagen, das ist eine heilige Ehre und deswegen Kinder dazu bringen, das quasi freiwillig zu machen. Das ist natürlich auch wieder so ein Punkt. Ja, ne? Wie viel Freiwilligkeit ist da an der Start, am Start? Ne? Oder nehmen wir es einfach wegignorieren und sagen, ja, aber wir würden sowas niemals tun. Unbequem, ne?
Absolut unbequem, genau. Also in beide Richtungen sehr unbequem. Und das, ne, dass Pike hier so so angewidert reagiert, ist irgendwie ein Stück weit verständlich aus der Gesellschaft, aus der er kommt. Aber wenn er eine Minute drüber nachdenkt, dann könnte er zumindest ins Nachdenken kommen. So, ne? Also ich sage ja auch nicht, dass der Weg der richtige ist. Wir wissen ja auch nicht, ob der Plan aufgeht. Also ob es in der Gesellschaft wirklich keine Ungerechtigkeiten und keinerlei Leid gibt. So, ich kann es mir fast auch irgendwie nicht vorstellen. Aber ich meine, nehmen wir mal an, das wäre so, wäre es auf jeden Fall irgendwie ein Ding, wo man mal kurz drüber nachdenken kann, ob die, ne, also man muss ja nicht adaptieren, aber ne, man kann drüber nachdenken, ob die einen Punkt hat, so, ne? Weil im Moment, also was Pike in dem Moment macht, ist, er wendet sich ja wirklich quasi ab, so.
Ich möchte, bevor wir auch noch diese Folge zu Ende erzählen, noch kurz auf etwas aufmerksam machen. Ich möchte dir nämlich kurz einen Wikipedia-Abstract erzählen.
Ja.
Von einem Roman, beziehungsweise, es ist ein Roman, Anthologie, nennt sich das Genre hier von Ursula K. Le Guin, die man ja kennt, ne? Science-Fiction-Autorin, beziehungsweise auch Fantasy-Autorin und so. Ne?
Mhm.
Sagt dir was der Name?
Nee, das sag ich nicht.
Die hat die Erdsee-Saga zum Beispiel geschrieben. Die
ist, glaube ich, das bekannteste. Okay. So. Ja, Erdsee habe ich letztens tatsächlich gehört. Da gibt es eine Produktion aus dem Westdeutschen Rundfunk als Hörspiel. Fand ich ein bisschen strange, aber irgendwie sehr atmosphärisch.
Ursula K. Le Guin hat 1973 ein Werk geschrieben, das hieß The One Who Walks Away from O'Malley's.
Mhm.
Ja. Und ich möchte dir kurz diesen Wikipedia-Abstract vorlesen. Es ist eine philosophische Kurzgeschichte. Mit bewusst sowohl vagen als auch lebhaften Beschreibungen schildert der Erzähler ein Sommerfest in der utopischen Stadt O'Malley's, deren Wohlstand vom ewigen Elend eines einzelnen Kindes abhängt.
Okay, das heißt,
gewann den Hugo-Preis für die beste Kurzgeschichte im Jahr 1974, Locus Award als bester Kurzspielfilm 74 für eine Kurzspielfilm-Verfilmung dieses Themas. Das ist ein altes Sci-Fi-Motiv, das Ursula K. Le Guin offensichtlich in einer perfekten Art und Weise wirklich in diese Kurzgeschichte gepackt hat.
Witzig, okay. Mhm.
Und das hier von Strange New Worlds aufgenommen wird.
Ja. So. Aber
was keine Schande ist übrigens, nee, also, ist überhaupt keine Abwertung, ne? So.
Nee, also im Gegenteil, es kann ja auch eine Ehrerbietung sein an dieses Topos oder wie auch immer du es nennen willst. Ja.
Genau. Das Spannende ist, dass Michelle Paradise und Alex Kurtzman gesagt haben, dass sie die Kurzgeschichte für die dritte Staffel Star Trek Discovery benutzt haben.
Okay, dann haben wir sie halt schon da rum, so, ja.
Genau. Also da gab es ein Original-Interview, ich weiß gar nicht mehr, wo es war. Da haben die tatsächlich gesagt, ja, also es ging darum, dass das zentrale Dilemma ausschließlich von einem Kind verursacht wird und das wollten wir unbedingt machen und da wollten wir uns auf Le Guins Kurzgeschichte beziehen. Hm. So. Also Alex Kurtzman und Michelle Paradise kannten das, als sie die dritte Staffel Discovery geschrieben haben.
Witzig. Ja. Wobei sie es da ja gar nicht dann so umgesetzt haben, ne? Wie es dann.
Nee, da haben sie sich sehr lose inspirieren lassen. Ja. Hier haben sie sich sehr, sehr deutlich inspirieren lassen.
Ja.
Genau.
Ja.
Aber es ist doch schön irgendwie. Ne? Also das hat Tost ja auch sehr, sehr gemacht. Die haben mit Science-Fiction-Autoren beziehungsweise den besten Science-Fiction-Autoren ihrer Zeit zusammengearbeitet oder AutorInnen. Ne? Wir haben ja auch tatsächlich DC Fontana und sowas.
Ja,
ne?
Ja.
Und viele dieser AutorInnen wurden ja auch in Far Beyond the Stars bei DS9 nochmal gezeigt. Das heißt, ihnen wurde Ehrerbietung erbracht. Ne?
Mhm.
Harlan Ellison, der The City on the Edge of Forever geschrieben hat, ist sicherlich in einer Riege mit Ursula K. Le Guin zu nennen, was zumindest die Sci-Fi-Geschichten angeht. Also das ist ja überhaupt keine Schande, sich eben an gutem, an guter Science-Fiction-Literatur eben zu orientieren.
Ja. So. Ja.
Und im Gegenteil, es ist wirklich eine gute Idee an der Stelle. Ja. Und weil wir dann natürlich über solche Punkte auch diskutieren können und weil sie auch ewig aktuell bleiben, ja, solche Punkte.
Ja, ja, absolut. Ja. Oder vielleicht sogar noch aktueller werden, ne? Also das wird ja nicht besser. Hört
zumindest nicht auf.
Ja, genau.
Ja. Wir gehen nochmal in die Folge. Pike ist schockiert. Der will es der Föderation melden. Und Alora sagt, ja, kannst du machen, aber wir sind halt auch nicht Föderation, ne? Und bei uns gelten auch keine Gesetze der Föderation.
Ja.
Und dann bleibt Pike nur noch entsetzt wegzubeamen. Spannend ist ja auch, dass Pike eigentlich eine interessante Parallele zum First Servant hat, ne? Weil auch Pike hält ja an seinen Sternflottenpflichten fest, wissend, dass auch er sich letztendlich selbst opfern muss als Sternflottenoffizier.
Ja. Ne? Stimmt, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, ja. Vielleicht ist er deswegen auch so pisst.
Ja, maybe. Ne?
Ja.
Sein Opfer, ja. Wobei er nicht weiß, wofür es gut ist. Ne? Er redet sich da nur immer wieder diese Namen dieser Kadetten ein, die er rettet. Ne? So.
Ja, ja, klar.
First Servant vielleicht sagt, ich bin für den ganzen Planeten da.
Ja. Und guckt sich die Lebensläufe post-privacy-mäßig an, dieser Kadetten.
Ja.
Ja.
Also es ist schon auch eine klare Parallele zum First Servant da. Und vielleicht sehen wir deswegen auch am Ende die letzte Szene. Aber vorher gehen wir noch kurz zu Mbenga. Mhm. Der bekommt Besuch von Jamal nochmal. Jamal will sich jetzt der Kolonie auf Prospect 7 anschließen. Das ist die Kolonie, die gegen dieses Majalis-System kämpft.
Mhm.
Aber zuvor möchte er mit Mbenga noch über seine hypothetische Patientin mit der Zyknochemie sprechen. Er will Mbenga nämlich durch die Theorie hinter der Behandlung führen. So. Mhm. Das ist keine Heilung, aber vielleicht ein erster Schritt, wie sie sagen.
Ja.
Also Hoffnung. Zumindest das Beste, was Mbenga an Hoffnung bekommen kann, offensichtlich bisher.
Ne? Ja, ja.
Ja.
Ja, verständlich, ne? Und dass Jamal da vielleicht jetzt auch nochmal doppelt motiviert ist, irgendwie was zu tun, ist vielleicht mit seiner Geschichte jetzt auch klar, ne?
Ja, weil wir uns wirklich vor Augen halten müssen, dass dieses Kind jetzt gestorben ist, beziehungsweise geopfert wird gerade.
Ja, auf jeden Fall sterben wird, ohne dass das ein normales Leben führen wird, ja.
Und in der letzten Szene sehen wir noch Pike, der gedankenverloren nur Alkoholproblem bekommt. Tja. Auf einer düsteren Note.
Ja, gehen wir ins Nichts.
Gehen wir ins Nichts. Und enden hier. So. Du bist wieder dran. Du bist wieder dran mit einer Bewertung.
Aber warum fange ich denn jetzt in letzter Zeit immer wieder an? Habe ich nicht
letzte Woche? Nee, letzte Woche habe ich ja angefangen.
Wirklich? Haben wir da nicht auch schon drüber
gesprochen? Ja, da habe ich mich nicht vor der Aufgabe, die für mich sehr schwierig war nach der letzten Folge. Hier ist es ein bisschen einfacher. Habe ich mich nicht gedrückt. Aber jetzt darfst du.
Also es ist mal wieder so eine wirklich sehr klassische Folge. Ne? Wir haben ja jetzt schon ein paar Folgen erlebt, die sich sehr orientieren an dem, was wir schon irgendwie gesehen haben in TOS oder auch in TNG oder wo auch immer. Ne, das ist eigentlich wieder so eine klassische TOS-Folge. Irgendwer begegnet irgendwem, den er schon lange kennt, gerade Kirk mit Frauen, so ne, Geschichten kennen wir. Wir gehen auf irgendeinen Planeten, da ist es irgendwie shady, irgendwie passiert da irgendwas, wo wir nicht genau wissen, was es ist, aber wir wissen eigentlich von vornherein, das Ding geht nicht gut aus. Genau, und dann wissen wir halt hinterher irgendwie, geht's vielleicht um die, also wie gesagt, bei TOS wäre es vielleicht um die Rettung des Jungen gegangen und dann vielleicht auch um die Lösung des Problems noch hinten raus. Hier wählt man einen anderen Weg, das ist vielleicht das Modernste an der Folge, dass hinten raus es halt kein wirkliches Happy End gibt, sondern ein Dilemma, das uns selber zum Nachdenken bringt. Und das finde ich tatsächlich den spannendsten Teil an dieser Folge. Also ich finde die Auflösung dieser Folge, die finde ich wirklich gelungen. Finde ich wirklich eine spannende Wendung am Ende, dass sie dieses Problem oder diesen Spiegel aufmachen, wie du es eben gesagt hast, ne? Weil man da wirklich ins Grübeln kommt und dann irgendwie wirklich, es ist was, womit man sich auseinandersetzen kann, womit man dann auch nochmal alle Positionen irgendwie durchfühlen kann, ne? Und das macht, also ich finde, das gibt der Folge noch eine zusätzliche Wertigkeit. Den Rest der Folge, ne, also das, was wir davor erlebt haben, das fand ich jetzt irgendwie so okay. Also ich habe mich nicht gelangweilt, aber es war jetzt auch alles irgendwie wenig überraschend und wenig überraschend erzählt. Also irgendwie hatte ich schon das Gefühl, dass irgendwie klar ist, worauf sie, also ich wusste natürlich nicht genau, was passiert, aber es war klar, worauf es hinausläuft und das relativ früh, ne? Und das hat es natürlich jetzt nicht so wahnsinnig spannend gemacht am Ende. Das, was ich irgendwie ganz schön erzählt fand, war halt die zwischenmenschlichen Geschichten, die dann so passiert ist, ne? Zwischen den beiden Doktoren, ne? Die ja beide irgendwie für ihre Kinder brennen, so, das fand ich irgendwie
und Una und Lan, ne?
Genau. Und Una und Lan und das, also
Uhura.
Uhura und Lan ist mal jetzt auch noch, genau. Das war auch so eine nette Side-Story, die das Ganze nochmal so ein bisschen aufgelockert hat, ne? Das, wo wir auch über beide nochmal so ein bisschen was mitnehmen konnten, ne? Das kleine Love Interest von Pike, der ja sonst in dieser Folge tatsächlich ja zu gebrauchen war. Das war irgendwie alles nett anzuschauen, aber es hat mich jetzt nicht total gekriegt und total vom Hocker gerissen, so. Das waren so die letzten Minuten, die es, finde ich, für mich rausgerissen haben, die aus einer für mich vielleicht dann eher durchschnittlichen Folge doch noch eine ganz gute Folge gemacht haben.
Sehr, sehr schön. Und ich freue mich so, dass du das gesagt hast, weil ich habe schon gedacht, dass ich wieder da an der Stelle eine Sondermeinung habe. Ich glaube, sie hatten hier wirklich eine Idee. Sie hatten diese Idee, ach komm, lass uns diese Ursula K. Le Guin Story, lass uns die doch bitte in eine Sci-Fi-Geschichte packen. Und das bietet sich so an, weil wir gleichzeitig im Bangers-Geschichte haben, bei dem es irgendwie auch die Frage ist, ja, können wir die Werte aus über den Kopf, also die können wir die Werte der Föderation auf dem Kopf eines kleinen Mädchens austragen. Wir haben Pikes Geschichte, der irgendwie sich opfern muss dafür, dass er weiterhin dieses Föderationsleben lebt und irgendwie diese Kadetten rettet.
So. Ja.
Genau. Und wir denken die ganze Zeit, ja, das passt alles so gut zusammen und jetzt haben wir die Idee, wir erzählen das anhand irgendeines Planeten und so, super Idee, ne?
Ja.
Und dann mussten sie halt aber noch diese Folge erzählen, um zu dieser Idee zu kommen. Und das, wie ärgerlich, dass sie da zwischendurch noch diese Folge erzählen mussten. Ja, weil zwischendurch war es echt. Ich würde sogar so weit gehen, dass es so ein bisschen langatmig war an ein paar Stellen, weil du wirklich gesehen hast, okay, sie wollen auf was hinaus und sie erzählen alles auf eine große Geschichte hinaus.
Ja.
Und die gesamte Folge wedelt mit diesem Zaun, der da irgendwann mal kommt.
Ja.
So. Und als auch dann Pike irgendwie seinen Techtelmechtel mit Alora hatte, habe ich auch irgendwie gedacht, ja, es sind so Passagen in auch wirklich guten Star Trek Folgen, wo du denkst, ja, vielleicht waren die 45 Minuten doch ein bisschen lang für diese Folge. So.
Ja.
Aber das hast du ja früher auch immer wieder gedacht.
Ja, klar. Und sie haben früher noch viel weniger erzählt. Ne? Also ich meine, das war ja jetzt noch, da ist ja noch einigermaßen viel passiert und es gab Folgen, wo wirklich ja noch weniger passiert ist. Auf der anderen Seite, wenn du dann halt irgendwie, ne, also ich erinnere mal daran, was wir nach den ersten drei Folgen gesagt haben, wo wir, glaube ich, alle, ne, bei jeder das Gefühl hatten, das hätte auch ein Film werden können, so, ne? Also bei der Dichte an Sachen, die da drin waren und die passiert sind, wo dann nach irgendwie 40 Minuten plötzlich noch irgendwas aufging, wo du sagst, Alter, was ist die Geschichte nicht eigentlich schon zu Ende? So. Und dafür ist das, was jetzt hier uns in, ich glaube, auch über 50 Minuten geboten wird, ja doch eher übersichtlich gewesen. Ne?
Ja, ist es. Aber ja, sie können sich halt auch, sie wollten jetzt halt eine Geschichte erzählen und dann haben sie die auch erzählt. Also es ist ja auch alles nicht, ist ja überhaupt nicht schlimm. Nee, so. Nee. Die Folge ist auch gelungen und bleibt uns als gelungene Folge zurück und wir werden auch noch bestimmt noch mal über sie reden, weil sie auch wirklich dieses in dieser philosophischen Schärfe, die sie da mitbringt, auch wirklich, wirklich stark ist. Und auf dem Weg musste dann halt auch mal so ein bisschen Strecke machen, so.
Und das ist nicht schlimm. Und ich meine, sie haben ja gar nicht so wahnsinnig viel falsch gemacht am Ende, ne? Also ich finde, sie haben zum Beispiel auch wirklich eine spannende Welt kreiert, ne? Also dieser Planet und auch die, ne, da, so wie es da aussah und auch das mit diesem Schlosspark Dingsbums da, wo sie da unterwegs gewesen sind, ne? Also ich finde, das hatte schon auch alles irgendwie eine Atmosphäre, ich habe das schon gefühlt. So, das war jetzt nicht irgendwie, das war jetzt also nicht alles total egal oder trivial oder wie auch immer. Ja. Sie haben das Ding jetzt nicht komplett gegen die Wand gefahren, aber.
Nein, überhaupt nicht. Nee.
Aber es fällt ab gegen das, was wir bisher geboten bekommen haben.
Ja, in der Folge, ne? Also, Der philosophische Aspekt, beziehungsweise dieser Konflikt hier, der hier uns geschildert wird, ich finde, der fällt überhaupt nicht ab. Im Gegenteil, das finde ich vielleicht, den stärksten Gedankenanstoß, den uns Strange New Worlds bis jetzt bringt, aber die Folge hatte auch halt auch wirklich das als absoluten Höhepunkt und der Rest der Folge war so ein bisschen Füllwerk.
Und man hätte es dann vielleicht, ne, also man hätte es dann vielleicht noch ein bisschen ausarbeiten können. Also man braucht jetzt natürlich auch nicht irgendwie mit dem Hammer draufhauen, aber man hätte dann vielleicht irgendwie sich dann da noch die Zeit nehmen können, um diese Fässer dann vielleicht auch mal kurz wirklich oder mal kurz reinzugucken, ne? Also vielleicht in Pikes inneren Struggle in dem Moment oder weil also ne oder vielleicht dann doch die beiden Väter da noch ein bisschen mehr, also ne, dass man das vielleicht noch ein bisschen vertieft hätte und daraus irgendwie, weil ich kein weiß,
ja, bei Pike weiß ich gar nicht, weil ich finde es eigentlich ganz schön, dass uns da dieser Raum gelassen wird, dasselbe zu erkennen, diese Parallelität. Ja,
maybe.
Vielleicht bei Mbenga, vielleicht, dass Mbenga irgendwie dann noch einen Wutausbruch bekommt oder sowas, weil er einfach auch aus seiner Verzweiflung, also der steht ja immer verzweifelt neben diesem Bett, aber das haben wir auch schon ein paar Mal gesehen.
Ja.
Eventuell, dass der auch mal wirklich eine andere Facette zeigt seiner Verzweiflung.
Ja, er bleibt natürlich vielleicht
hier schon passieren können.
Genau, er bleibt natürlich echt sehr entspannt, ne? Also für alle Kausä, die da verhandelt werden. Ne? Also er bleibt entspannt, was seine eigene Tochter angeht, aber er bleibt ja auch halbwegs entspannt, was den Verlust des Servants angeht. So, ne? Genau, da hätte man natürlich auch noch ein paar Gefühle ins Spiel bringen können, die jetzt vielleicht, also man kann es ja seiner Professionalität zurechnen, dass er irgendwie, dass er weiß, dass wenn er seinen Job behalten will und damit vielleicht auch die Möglichkeiten, die dieser Job bietet, dann kann er halt irgendwie nicht anders handeln, als er handelt, so, ne?
Aber wenn wir uns einem sicher sein können, dann ist es, glaube ich, dass in diesen letzten Folgen, letzten vier Folgen sicherlich mindestens eine große Mbenga-Folge dabei ist. Vielleicht sein, sogar eine, die sich mit diesem komischen Märchen beschäftigt.
Wer weiß das schon.
Was da immer wieder angeht, aber wahrscheinlich ja nicht.
Ich glaube, da hat noch jemand Spaß gehabt, so ein Märchen zu schreiben.
Das kann schon, ja, und wenn, dann kommt es vielleicht in der zweiten Staffel, weil wie gesagt, ich finde nichts, wenn ich diesen Zauberer da, Zauberer Pollux oder was, wenn ich den da eingebe. Ja. Gut. Denn, also ich habe auf jeden Fall Bock, weiter zu gucken.
Ich auf jeden Fall auch. Ey, diese drei Folgen, die, also ich freue mich sehr. Also was diese Serie bisher so macht, warte mal, wo sind wir denn? Das ist Folge
6.
7, 8, 9, 10 sind 4. Du hast völlig recht. Ja. Ich habe eben 3 gesagt, ich weiß auch nicht warum. Deswegen habe ich das stumpf wiederholt, weil ich dachte, es wäre valide, was ich sage, aber es ist definitiv nicht, das sollte man mittlerweile
wissen. Nein, ist
es nicht. Das ist eigentlich sehr valide. Der sollte man wissen. Ich freue mich auch sehr. Also ich finde, was diese Serie bisher für eine Reise hier oder auch was für eine Reise uns die mitnimmt, das ist durchaus bemerkenswert. Und ich bin sehr gespannt, wie sie diese Reise zu einem Ende führt. Da sind wir noch lange nicht, weil wir haben ja noch 4 Folgen und ich freue mich sehr darauf.
Das heißt, schaltet auch nächste Woche wieder ein, am Freitag, unserem Star Trek Freitag.
Oh, der
Star Trek Freitag. Wir die neue Folge Strange New Worlds besprechen, die da heißt... Ich hab's schon wieder vergessen.
Ich hab's noch irgendwo offen. Warte. Die da heißt The Serene Squall. Serene Squall. Die heitere Sturmböe. Cerise.
Die heitere Sturmböe. So.
Uhahaha. Es gibt vielleicht was zu lachen.
Na dann.
Oder auch nicht.
Wir werden sehen.
Und ihr könnt in der Zwischenzeit natürlich gerne das tun, was ihr solltet, eurer Verpflichtung als HörerInnen dieses Podcasts, nämlich eure Gedanken mit uns teilen, und ihr wisst, wie das geht, deswegen sparen wir uns das an dieser Stelle.
Ach so. Ich habe jetzt die ganze Zeit damit gerechnet, dass du auf jeden Fall auf den Knopf drückst.
Ach so.
Okay, nee, wenn, dann sparen
wir uns das. Ich kann das auch machen, wenn du möchtest, aber...
Diskussionen zu jeder Folge findet man auf discoverypanel.de oder sprecht uns eine Nachricht auf den Anrufverantworter unter 02291 UKTAUK2. Unter der 02291 UKTAUK2 erreicht ihr uns auch bei WhatsApp. Außerdem gibt es uns bei Instagram auf discoverypanel, bei Facebook unter Panel Discovery und bei Twitter.
Discovery Podcast und heißt es auf jeden Fall. Ist es Twitter?
Ja, Facebook? Aber bei Twitter ist auch Panel Discovery. Bei Twitter auf Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und Kommentare.
Ich wollte noch einen Knopf dann zumindest drücken. Danke. Das war schön.
Ja. Ne?
Auch wenn es ein bisschen Plagiat war hier.
War das erfunden? Nein. Eine ähnliche Geschichte hat sich in den 80ern in Florida ereignet.
Oder in den 80ern.
Hast du eigentlich die neuen Folgen geguckt?
Was? Nee.
Hast du die neuen Folgen geguckt?
Nee, natürlich nicht.
Es wird jetzt fortgesetzt. Ja. Nee, es wird fortgesetzt, weil die so einen großen Erfolg hatten. Natürlich nur in Deutschland.
In den 80ern, ja.
Nein, jetzt neue. Also es gibt
es wird das nochmal fortgesetzt, oder was?
Es wird nochmal fortgesetzt, weil diese drei, ich glaube, drei Folgen sind von Jonathan Frakes mit Vox oder so gemacht worden. Und die hatten so großen Erfolg, dass es jetzt eine neue Staffel bekommt.
Unfassbar.
X-Faktor. Und ich habe gehört hier, Gary Streberg von Sträter Berner Streberg schreibt mit seinem Sohn zusammen an den Episoden.
Das ist geil. Ja, okay, bitte. Warum nicht? Warum nicht?
Ne?
Jedem sein Frakes.
Warum nicht? Ja, hier
Frakes. Jonathan Frakes.
Alles machen.
Ja.
So, du hast dein Pad wieder entdeckt. Das finde ich sehr schön.
Ich finde es auch gut.
Ja, bis nächsten Freitag.
Genau, wir sollten hier an dieser Stelle aufhören. Tschüss.
Tschüss.
Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.